Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Wir haben einen Super Bowl. Wir haben Super Bowl 59, die Kansas City Chiefs. Welche Überraschung gegen die Philadelphia Eagles. Hallo, lieber Flo Hauser. War das vor der Saison dein Tipp? Ich glaube nicht, oder?
Oh, jetzt bin ich gar nicht darauf vorbereitet. Hallo Christoph Stadler, was ich tatsächlich abgegeben habe. Ich weiß nur noch, dass ich mir innerhalb der Saison Lions gegen Bills gewünscht hätte oder getippt habe, aber so okay. Kam es ja jetzt nun mal am Ende des Tages nicht.
Also mein Tipp war es nie. Ich glaube, die Chiefs hatte ich schon als möglichen heißen Kandidaten, ist jetzt kein Hot-Take. Aber ich glaube, ich hatte die Eagles hoch, aber die Lions war natürlich mein Tipp über das ganze Jahr. Deswegen kann ich sagen, es war nicht mein Tipp.
Ich glaube, niemand hatte die Eagles tatsächlich. Daran kann ich mich erinnern, ja. Weil das haben wir auch schon mal gesagt, dass die sich irgendwie immer so klamm und heimlich zu einer 10-Sieger-am-Stück-Serie da gehangelt haben. Die flogen irgendwie immer unterm Radar, obwohl es eigentlich auch ein ganz gutes Team ist, ne? Also ich glaube, die hatte keiner auf dem Zettel und jetzt ist es so. Das Rematch von vor 2 Jahren tatsächlich.
Ja? Absolut. Also ich weiß, dass ich sie schon relativ hoch hatte, aber das hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil ich halt ein Vic Fangio-Fan einfach bin, dass die Defense wieder gut sein wird, dass es so gut ist, werden wir vielleicht dann nächste Woche explizit dann nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir uns den Super Bowl ein bisschen genauer anschauen, aber auch heute nochmal, weil Flo, ich glaube, heute müssen wir schon ein kleines bisschen zurückschauen, auch wenn jetzt Donnerstag, mindestens mal Donnerstag ist, wenn ihr reinhört hier bei Endzone, der DAZN NFL Talk, die zwei Spiele haben es, glaube ich, schon verdient, etwas kürzer vielleicht der Rückblick, NFC Championship Game, die Commanders haben alles probiert, verlieren aber 23-55 gegen eben die Philadelphia Eagles, herzlichen Glückwunsch Philadelphia.
Ja, die meisten Punkte seit 1970 in einem Conference Championship Game und nichts hat besser jemals gepasst, als sie sind über die Commanders drüber gelaufen. Saquon Barkley mit 3 Rushing Touchdowns, Jalen Hurts mit 3 Stück. Und mir ist ein Satz hängen geblieben in der Nachberichterstattung bei den US-Kollegen als auch bei uns auf der Plattform im deutschen Kommentar. Die Washington Commanders in der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Eagles, sie haben schon zweimal gegen sie gespielt. Da war ein Kurioses dabei, wo die beiden Starting Quarterbacks verletzt waren. Da war ein anderes Kurioses dabei, wo Jaden Daniels angeschlagen war. Trotzdem hast du, glaube ich, die ganze Woche vor dem Conference Championship Game gehört, stop the run. Ja. Wir müssen physisch sein, wir müssen tackeln. Was passiert? Erstes Play, 18 Sekunden auf der Uhr, Time of Possession. Die Eagles machen den Touchdown, weil 2 Defender den Saquon Barkley nicht tackeln können.
Beim ersten und Touch die Eagles, von Saquon Barkley, der erste offensive Touch.
Irre. Und eben auch die Offensive Line da sehr, sehr gut vorblockt. Und ich glaube, dass das so blödes klingen mag, weil danach ist ja noch sehr, sehr viel Spielzeit. Aber ich glaube, das war mental im Kopf schon ein Brecher, so verdammt, wir kriegen es gar nicht hin. Was machen wir heute? Und genauso kam es ja auch.
Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen die Frage gestellt, also ja, natürlich kann das Washington per se besser machen. Es waren jetzt in diesen 3 Saisonspielen, jetzt in dem Championship Game waren es 229 Rushing Yards, einmal 228, einmal 211. Das sind jetzt auch keine Vollblinden. Ja. Können sie diesen Lauf einfach nicht stoppen mit dem, was sie an Personal haben? Ist es manchmal vielleicht so einfach, dass du da keine Waffen hattest? Brauchen wir nicht reden, dass man das per se natürlich auch beim ersten Play gerade besser machen kann, weil was soll kommen, außer dass Saquon Barkley laufen wird. Aber sind da die Eagles, vielleicht muss man es so rumdrehen, einfach zu gut im Vergleich zu den Commanders gewesen? Das ganze Jahr über?
Ich glaube schon, weil dieses Zahnrad, auch wenn Barkley ja ein neuer Running Back ist, aber der hat sich ja schon nochmal mit seinen Möglichkeiten, mit dem Tackling-Brechen, als auch mit den Cuts, die er da zieht und der Endgeschwindigkeit, er ist jetzt nicht der schnellste Running Back, aber trotzdem kein langsamer. Das war so das fehlende Puzzleteil. Ja. Und diese Offensive Line, dieses Zahnrad, was sich ewig kennt, was auch wenn sie angeschlagen sind, einfach sich blind versteht, auch mit ihrem Quarterback, das ist dann einfach mehr als nur ein Zünglein an der Waage. Und das hat man schon gesehen, dass da die Abläufe perfekt sind. Und wenn du dann eben nicht dich in einem Duell als Washington Commanders Defense mal durchsetzen kannst und einfach mal physisch ein Zeichen setzen kannst, dann geht's dahin. Und genau so ist es ja am Ende des Tages gekommen.
Und wir hatten es ja auch in der Preview gesagt, das hat ja jeder gesagt, Turnover werden, es sind halt bei den wichtigen Spielen natürlich noch wichtigere Elemente. Und da muss man schon sagen, das gilt für die Eagles, aber auch dann nachher für die Chiefs. Die beiden Teams machen im Moment halt keine Fehler. Philly in den Playoffs jetzt im Turnover-Battle 8-0. Also ja, die Offensive klar. Ohne Turnover, die Defensive mit 8 Turnovern, die sie ja provoziert haben. Und alleine 4 waren es dann von Washington. Und da muss man ehrlicherweise sagen, selbst wenn Barkley vielleicht einen schlechten Tag gehabt hätte, das kannst du da nicht gewinnen gegen Philly. Eigentlich gegen keinen Gegner mit 4 Turnovern. Das war das Gute gegen die Lions, weil sie da eben super aufgepasst haben auf den Ball.
Das stimmt. Und du hast es ja ganz am Anfang gesagt mit der Defense, Vic Fangio und so. Und ich glaube, die Eagles, da wird ständig über den Tush-Push oder Saquon Barkley und das Run-Blocking in der Offensive gesprochen, aber diese Defense trägt sie einfach da durch, weil diese Defense auch Playmaker sind und die sind eben physisch und die setzen diese Tacklings und die haben eine gute Man-Coverage als auch Zone-Coverage und die schlagen die Bälle raus und man muss ja auch sagen, Jaden Daniels, so toll der in der ganzen Saison gespielt hat, da waren viele Pässe dabei, die gar nicht mal schlecht von ihm geworfen waren, aber einfach verdammt gut verteidigt gewesen sind.
Defense ist schon brutal.
Und das ist dann der Unterschied und dann sind die Eagles absolut zu Recht im Super Bowl, weil sie dahingehend auch vor allen Dingen auf der defensiven Seite einen unfassbar guten Job gemacht haben. Egal wie gut, wie du es gerade gesagt hast, Saquon Barkley performt. Es gab ja auch Spiele, wo er keine 100, 150 Rushing Yards macht und trotzdem gewinnen sie die.
Wie hast du Jaden Daniels insgesamt gesehen? Ich fand, es war eigentlich, nochmal, das ist ein Rookie, erstes Championship-Game, war ein gutes Spiel, er war jetzt nicht überragend, aber wenn man bedenkt, die O-Line war durch den Ausfall von Cosmi angeschlagen, er musste das Spiel, das hat man schon auch gesehen, im Endeffekt muss er es alleine gewinnen, gab wieder keine Unterstützung vom Laufspiel, das müssen sie vielleicht dann adressieren in der neuen Saison, dass da einfach mehr Unterstützung kommt, weil sie hatten zwar fast 100 Rushing Yards, aber die Hälfte kam von Daniels, alles war schon so ein bisschen das One-Trick-Pony bei den Eagles.
Ja, und deswegen habe ich seine Leistung auch als sehr gut empfunden. Keine falschen Entscheidungen. Ich glaube, das ist wichtig aus Rookie-Sicht.
Die Interception, die kann passieren. Du musst ein bisschen Risiko gehen.
Ja, korrekt. Und mich hat es dann schon verwundert, dass das Laufspiel gar nicht ihm geholfen hat, weil das haben sie in der Saison schon ein paar Mal gezeigt. Das wurde auch im Verlauf der Saison, finde ich, besser. Hinten raus nochmal. Und auch da wieder dann lobern die Eagles, das haben sie halt einfach nicht zugelassen. Und wenn du alles gefühlt alleine wuppen musst, so wie du bei uns in der Podcast-Vorbereitung, dann kann es irgendwann nur schlecht laufen. Spaß beiseite. Ich fand ihn gut, er hat das auch alles verdient, was bei ihm noch kommen wird und kommen kann. Diese Feel-Good-Story hätte sich, glaube ich, jeder irgendwie gewünscht, als Rookie im Super Bowl einzuziehen. Aber dafür waren die Eagles dann einfach zu stark. Aber er kann sich, glaube ich, auch wenn er es anders gesehen hat, nicht großartig was vorwerfen.
Ja.
Das muss man schon sagen. Also er wirkt auch überhaupt nicht nervös oder so.
Nee, also das ist eine coole Socke, auch wie er draußen dann immer saß, als ob ihn das alles gar nicht angeht. Da waren teilweise auch also mini-kleinste Fenster dabei, wo ich im Fernseher dachte, um Gottes Willen, wie kann man krass, diesen Pass da werfen? Und nochmal die Interception, da geht er tief. Kann auch funktionieren. Ich glaube, Terry McLaurin wäre es gewesen, was sein Ziel war, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Der kann auch ankommen und dann reden wir dann drüber anders, aber das war auch nicht spielentscheidend. Diese Interception war total am Ende des Tages egal. Und dann müssen wir, glaube ich, Jalen Hurts schon nochmal ansprechen, weil ich gebe es ehrlich zu, das war für mich leistungstechnisch die allergrößte Überraschung. Ich glaube, es war sogar, ich habe jetzt echt länger schon überlegt, ich glaube, das beste Saisonspiel von Jalen Hurts.
Ja, und was ich da ganz klar nochmal sagen möchte, ihr habt das bestimmt alle schon 100-mal gehört, aber Jalen Hurts selber am Knie angeschlagen und Dickerson vor ihm auch mehr als nur angeschlagen. Und dass es dann so gut funktioniert, war ein Stück weit vielleicht überraschend und vielleicht kommt Jalen Hurts dahin, wo die Chiefs immer sind mit diesen Playoff-Leistungen. Das muss ich schon auch sagen, das wirkte, und das meinte ich vorhin auch mit diesem Zahnrad im Zusammenspiel mit Jalen Hurts, im Lauf als auch im Passing-Game, einfach sensationell gut. Ich hatte das Gefühl, die waren so unfassbar gut gecoacht, die wussten ganz genau, was von der Washington-Defense kommt, die zugegebenermaßen ihre Schwächen gegen den Pass als auch gegen den Lauf immer wieder über die Saison hatte. Da haben wir auch in der Regular-Season oft genug drüber gesprochen, sich aber dahingehend auch entwickelt hat. Aber genau die Schwachstellen oder diese Möglichkeiten, die ihm gegeben wurden, die hat er super adressiert mit seinen Reads, mit den Entscheidungen im Passing-Game auch. Ich meine, er hat 3 Rushing-Touchdowns, aber eben auch einen nochmal geworfen für knapp 250 Yards. Also das war schon echt sensationell gut, definitiv.
Ja, und wenn er so spielt, eben tatsächlich einfach fehlerfrei, die waren 7 von 7 in der Red Zone.
Ja,
das ist halt schon, das ist brutal.
Ja.
Und ja, du hast die O-Line angesprochen, Cam Jurgens, der zwar active war, aber erstmal nicht gespielt hat, da kommt Dickerson rein, der sich dann auch im Knie verletzt, dann tauschen die beiden quasi und irgendwie hat es auch gar nicht so viel ausgemacht.
Wahnsinn, ja.
65% der Dropbacks war dann eine cleane Pocket bei Jalen Hurts und wenn er eben Zeit, also wenn er wenig Druck hat und eben richtige Entscheidungen trifft, dann ist er ist kein Top-5-Quarterback in der Liga. Ich glaube, das kann man schon sagen, ohne jetzt von den Eagles-Fans einen auf den Deckel zu bekommen, aber wenn er so spielt, sind sie brutal gefährlich, weil das Laufspiel funktioniert ja trotzdem einfach. Und Defense funktioniert auch einfach.
Absolut richtig, aber das ist der entscheidende Punkt mit dem Druck als auch Blitzes. Muss der gar nicht so viel machen, weil er eine verdammt gute O-Line hat und vorgreifen, vielleicht auf nächste Woche, da werden wir natürlich drüber sprechen, wird das vielleicht anders laufen mit der Chiefs Defense, aber das ist dann ein Thema, was wir nächste Woche nochmal machen.
Ja, Commanders haben es spannend gemacht. Laut Next Gen Stats war zu 47% geblitzt, das war der dritthöchste Wert,
krass,
aber es hat halt trotzdem nichts gebracht am Ende des Tages, aber ich gebe dir recht, das wird nächste Woche, glaube ich, ein Thema sein, das schaut bei den Chiefs ein bisschen anders aus. Und dann kommen wir vielleicht auch zu den Chiefs rüber, oder?
Ja, gerne.
Sie haben es wieder geschafft, 32-29, natürlich wieder ein One-Score-Game, das 17. saisonübergreifende Folge, dass sie gewinnen. Oh, Wahnsinn, mir hat Josh Allen danach wirklich, also Kompliment an die Chiefs, das ist eine Qualität, solche Spiele immer zu gewinnen und zum genau richtigen Zeitpunkt immer bei 100% zu sein. Da steht Mahomes für wie kein Zweiter, das ist unglaublich, was der spielt, aber Josh Allen auf der Pressekonferenz auch, boah, wollte ich den Arm nehmen. Meine Güte, da kamen ja fast die Tränen, oder?
Ja, das war direkt nach Schlusspfiff, beziehungsweise als die Chiefs Offense auf dem Platz ist und dann ja dieses eine First Down noch schafft, man weiß, sie knien jetzt ab und das war's. Dieser leere Blick an der Seitenlinie, er hat so ein bisschen Tränen in den Augen vielleicht gehabt, aber einfach ein komplett leerer Blick ins Nichts, in diesen pickepackevollen Stadion, wo alle gerade feiern. Da hat er mir auch leid getan. Für den ganz großen Wurf reicht's offenbar nicht. Ich hatte das Gefühl, sie waren diesmal noch näher dran als in diesen ja auch schon knappen Niederlagen gegen die Chiefs in den Playoffs in der Vergangenheit. Aber, und Roman Motzkos, mit dem ich das ja kommentiert habe, hat es ganz gut zusammengefasst. Der hat gesagt, die Bills, sensationell gute Leistung an und für sich, aber eben nicht konstant, vor allen Dingen mit der eigenen Offense über vier Viertel. Und die Chiefs unbeeindruckt. Ja. Unbeeindruckt, konstant und einfach erwachsen genug, wie ich auch immer so schön sage. Und das ist genau das, warum das dann zustande kam. Denn beide haben ihre Fehler gemacht. Da waren Fumbles dabei in den Offensiven, die sie dann aber jeweils selber wieder recovered haben. Also so ein Stück weit physische Defense war auf beiden Seiten da, vielleicht ein Stück weit Nervosität. Aber die Chancen, die die Chiefs bekommen haben, haben sie einfach gnadenloser genutzt als die Buffalo Bills, die ja, glaube ich, dreimal sogar ein Three and Out hatten. Und das reicht dann in einem Playoff-Spiel gegen die Chiefs eben nicht.
War Allen, also zu Beginn, ich meine, das hätten zwei Interceptions sein können, war der wirklich nervös? Also ich würde es eigentlich immer verneinen, aber für mich war tatsächlich nervös. Das hat sich dann gebessert. Er hatte am Ende des Tages keine Interception. Laut PFF waren es 3 Turnover-worthy Plays. Das war auch sein schlechtester Wert quasi zum dritten Mal, dass er 3 Turnover-worthy Plays hatte. Da waren natürlich 2 Back-to-Back, wo er eigentlich einmal mindestens gepickt werden muss. Es waren auch 3 Fumbles. Du hast gesagt, die wurden zwar alle recovered. Davor waren es in der gesamten Saison 5. Mhm. Also irgendwie, ich war ein bisschen baff. Es hat sich dann verbessert im Laufe der Partie, aber zu Beginn dachte ich schon, um Gottes Willen, welche Richtung geht das denn?
So blöd das klingen mag, ich habe es in der Übertragung auch gesagt, zum einen haben alle bei den Bills gesagt, dieses Revenge-Thema und bisher nicht gewonnen in der Mahomes-Josh Allen-Ära interessiert uns nicht. Das, glaube ich, hat sie schon sehr interessiert.
Ja, hat sie schon interessiert, ja.
Das zweite Thema ist, im Arrowhead oder im GEHA-Field, wie wir gelernt haben, brutal eklig. Also das war ja unfassbar laut und auch das kommt mit dazu. Und wenn es nur Nuancen in der Kommunikation und im Route-Running sind. Und das dritte ist, dass zu Beginn des Spiels, als auch ganz am Ende, als es um was ging, da greife ich jetzt vielleicht vor beim Rückblick, diese Steve Spagnuolo-Defense einfach ihm so dermaßen auf den Sack gegangen ist mit diesen Blitzing-Boxes. Ja. Das war ja zum Ende, glaube ich, war es ein 7-Man-Rush. Und auch am Anfang
des Spiels hat er das gehabt. Cornerback-Blitz zum Schluss, also das ist einfach, die haben so Eier aus Stahl, die Chiefs.
Das ist beeindruckend
schon auch.
Und das haben sie halt auch ganz am Anfang auch gemacht. Nicht mit 7 Mann, aber eben, ich glaube, im ersten Drive, der 3 and Out war, als auch im zweiten, Josh Allen mehr unter Druck gesetzt als im weiteren Verlauf des Spiels. Ja, trotzdem immer mal wieder, aber nicht so krass vom Fleck weg. Und auch wenn die Bills damit gerechnet haben, war das, glaube ich, mit das Thema, warum die Bills einfach schlecht reingekommen sind. Und wie oft hören wir von NFL-Coaches, ja, we need a fast start, bla bla bla. Und jeder denkt sich, na, ihr habt ja dann auch noch eine Menge Zeit. Mhm. Aber ich glaube, im Football von der Herangehensweise, vom Momentum und von der mentalen Einstellung oder auch Nervosität ist so ein Opening Drive echt verdammt, verdammt wichtig. Und das haben die Chiefs den Bills weggenommen.
Ja, und dann müssen wir, ich weiß, es geht wahrscheinlich ganz vielen auf den Keks, aber was Patrick Mahomes jetzt nicht in den Playoffs nur spielt, sondern in den letzten Wochen, die Chiefs insgesamt natürlich. Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft und die Patriots waren sie auch, aber ich finde, die Chiefs sind es noch mehr. Kein Team stellt sich so gut auf den Gegner ein wie die Kansas City Chiefs und kann immer wieder die andere Lösungen präsentieren in der Offensive. Mhm. In dem Spiel hatten sie 26 Pässe und 35 Rushing Attempts, also sind mehr gelaufen. Dieser Designed Run zum Touchdown von Mahomes, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Der macht eigentlich keine Tush-Pushes, weil er sich da mal verletzt hat und das Read halt einfach nicht called, weil es zu gefährlich ist.
Ja.
Also
sie haben sie mit der eigenen Medizin geschlagen.
Ja,
also mit den Quarterback-Läufen, die wir von Josh Allen gerechnet haben, ob das mal durch die Mitte ist, aber auch eben dieses nach rechts rausrollen und dann noch laufen, ist natürlich mit einem Josh Allen als auch Patrick Mahomes immer schwierig für die Defense, weil man immer weiß, der geht doch nochmal den seitlichen Schritt und bleibt hinter der Line of Scrimmage und wirft den Pass. Du musst dich irgendwann entscheiden, gehe ich jetzt drauf oder gehe ich nicht drauf. Und Patrick Mahomes hat das 4-mal gespielt, 2-mal ist er in die Endzone gelaufen, 2-mal zu einem First Down. Und die Bills waren da einfach total überrascht, offensichtlich. Also die haben das einfach nicht adressiert bekommen. Und das ist das, was du sagst, verdammt gut gecoacht, sich was einfallen lassen. Und auch wenn es mehrmals passiert, auch übrigens in den Passkonzepten haben die Chiefs häufig das Gleiche gemacht. Da sind die Bills einfach nicht mit klargekommen.
Ja, Mahomes hatte eine Success Rate von 65% bei seinen Dropbacks. Das ist ein Career High.
Ja,
er hat in den großen Spielen krass, einfach auch große Leistungen. Große Spieler liefern in großen Spielen groß ab und nochmal, man kann das auch irgendwie SCH-Punkt finden, dass die Chiefs wieder sind, aber ich habe da wirklich allergrößten Respekt davor. Ich hätte es den Bills tatsächlich auch wahnsinnig gegönnt, aber die Chiefs waren einfach besser.
Nee, genau so ist es. Alles auf Augenhöhe, aber diesen einen Schritt einfach besser da, weil diese, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, kleine Momente, die sich dann ergeben, genutzt und ja, bin gespannt, wie der Super Bowl dann wird, weil diese Defense, wie gesagt, hat für mich das Ding gewonnen und einfach die gut gecoachte Offense. Und da haben wir wieder mal einen Hopkins, einen Juju Smith-Schuster. Die haben alle gar nicht so großartige Zahlen, auch einen Kelce nicht oder so, aber sie sind einfach gut darin, ihre Räume zu erkennen. Und ich muss auch sagen, von der Bills Secondary war ich ein Stück weit enttäuscht, die dann immer mal wieder Lücken gelassen haben. Und das ist dann schwer zu verteidigen, ist mit diesen Quarterback-Läufen, haben wir ja gerade schon besprochen.
Einen letzten Punkt habe ich noch, weil da habe ich im Live schon, also da bin ich ein bisschen ins Stottern gekommen, weil ich es nicht verstanden habe. Dieser Einsatz oder Nicht-Einsatz von James Cook am Ende.
Ja.
Der hatte keinen Touch bei den letzten 6 Plays. Mhm. Den letzten Touch, also das letzte Mal, dass er einen Ball berührt hat, ich habe es mir aufgeschrieben, war im vorletzten Buffalo Drive 9 Minuten vor dem Ende.
Ja.
Und im letzten Drive, wo es dieses Turnover und Downs gab, Ty Johnson für minus 1 Yard, dann Allen Scramble, ich glaube für 13 Yards, ist völlig fein. Und dann waren es nur noch Pässe. Ja, das war 1. und 10, 2. und 10, 3. und 10, 4. und 10. Aber James Cook hat ein super Spiel gemacht. Dann mach doch beim ersten, zweiten Versuch 3-4 Yards, wie auch immer, und hol dir eine bessere Position. Also das habe ich nicht verstanden, dass dein bester Mann in der Offense neben Josh Allen nicht mehr eingesetzt oder halt keinen Ball mehr bekommen hat.
Hast du das auch nochmal aufgeschrieben, sonst gucke ich auch nach, für wie viel Yards er seine letzten beiden Touches hatte?
Oh, nee, das habe ich nicht nachgeschaut, das tatsächlich.
Wann hast du gesagt, war das? Im vierten Viertel?
Nee. Ja, er war vierten Viertel, 9 Minuten vorm Ende, bei vorletzte Drive. Also er hatte insgesamt 16 Touches, 3 Carries und 3 Receptions für 139 Total Yards. Mhm. Und eben 2 Rushing-Touchdowns, hat er 8,7 Yards per Play.
Mhm.
Das verstehe ich nicht, warum der Typ nicht, also das ist doch dein Workhorse, wenn die Chiefs ihn verteidigt bekommen, herzlichen Glückwunsch, Kansas. Aber das habe ich nicht verstanden.
Ja. Nee, ich habe es ja auch schon in der ersten Hälfte nicht verstanden. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, es waren 2, 4 und 9 Yards seine letzten 3 Läufe.
2, 4 und 9 Yards, okay. Ja,
also in der Reihenfolge eigentlich in der
chronologischen?
Ja, genau, danke. 9, 4 und 2. Weil es mich interessiert hat, weil es gab ja einen Drive in der zweiten Hälfte, da hatten sie 16 Plays und 15 Mal wurde gelaufen. Und in der ersten Hälfte haben sie das ja gar nicht hinbekommen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, dass die Chiefs den Lauf dann wieder nach diesem Drive ein bisschen besser verteidigt haben. Und deswegen dachte ich, vielleicht hat es damit zu tun. Die Zahlen geben das jetzt aber nicht unbedingt her. Ich glaube, sie waren da einfach zu konservativ. Wir liegen hinten, wir müssen da jetzt nochmal was machen und Josh Allen vertrauen wir. Vor allen Dingen war ich aber noch viel mehr überrascht, dass eben Josh Allen überhaupt nicht in den Lauf sie den bekommen haben. Vielleicht kleine Seitennotiz noch. Ein Kollege von mir, der aus dem Fußball kommt, der NFL guckt, aber sich jetzt nicht so krass gut auskennt, der hat mir geschrieben nach dem Spiel, warum machen das Teams, wenn bei 4. und kurz oder 3. und kurz die Gegner wissen, ich habe einen Quarterback, der laufen kann oder sneaken kann. Und es funktioniert das erste Mal nicht. Warum macht man es trotzdem? Es ist eine Tight Formation, alle kommen über die Mitte, die schieben den Josh Allen an und es reicht nicht. Mach doch was anderes. Aber ich sagte, ja, da hast du vielleicht gar nicht so Unrecht damit. Und das ist das, was mich und Roman
Max
überrascht
Nikufer,
hat.
Grüße, Max Nikufer, Offensive Coordinator.
Ja, genau, der war es. Ja,
war's,
genau,
Max?
Ja. Ja, tatsächlich.
Grüße gehen raus.
Sehr stark, wie hast du das jetzt rausgefunden? Hatte ich das schon erzählt? Nein, ne?
Nö, aber Max ist ja doch einer, der schaut, deswegen.
Ja, war witzig, ja. Genau.
Das war jetzt tatsächlich ins Blaue geraten, gebe ich ehrlich zu, das war ein Glückstreffer.
Der hat mir geschrieben, ey, warum denn wieder über die Mitte? Mach doch was anderes. Ich sag, ja, so einfach ist es halt nicht. Aber ja, abzuschließen, war ich auch überrascht. Hat aber mit der Chiefs-Defense zu tun, dass sie es dann doch wieder besser bekommen haben. Klar. Ich glaube, die Bills verlieren das, weil sie James Cook in der ersten Hälfte nicht ins Laufen bekommen haben. Deswegen verlieren die dieses Spiel.
Dann lassen wir es gut sein und Glückwunsch an die Kansas City Chiefs, Glückwunsch an die Philadelphia Eagles, Rematch in Super Bowl 59, da werden wir dann nächste Woche ganz genau drauf schauen, auf was es ankommt, weil, das muss man schon sagen, am Ende sind es wahrscheinlich die 2 besten Teams.
Ja, das kann man so zusammenfassen und so oder so, wir freuen uns drauf.
Werbung.
Dann lass uns noch ganz kurz nochmal auf die beiden Verlierer schauen. Auf die Commanders, auf die Bills, wie es da jetzt auch weitergeht. Was hast du für ein Gefühl bei Washington? Alle vergleichen es ja so ein bisschen mit CJ Stroud. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, Jaden Daniels wird kein CJ Stroud nächstes Jahr sein. glaube, die Commanders werden eins der Top-Teams der NFC nächstes Jahr sein. Und Daniels der beste Quarterback in der NFC.
Oh ja, das ist doch mal ein Hot-Take. Bester Quarterback der NFC. Gehe ich ein Stück weit mit. Ich glaube, in der Offensive werden sie nicht so viel ändern, wenn sie was ändern müssen.
Cliff Kingsbury bleibt wohl dem Vernehmen nach. Könnte gut sein.
Wenn, dann müssen sie was in der Defense ändern. Und ich glaube, mit Dan Quinn und einem Rookie-Quarterback und einer insgesamt einen ganz guten Offensive, wenn sie so bleiben und ein paar Ergänzungen bekommen, dann ist mit den nächsten Jahr wieder zu rechnen. Auch wenn die NFC East jedes Jahr einen anderen Sieger hat, aber das wird schon.
Das ist wohl wahr. Dann lass uns noch zu den Bills schauen. Du hast schon ein bisschen angedeutet. Ja. Die werden für dich in ein Tal der Tränen fließen.
Also ich hoffe es nicht, weil auch da gut gecoachtes Team eigentlich, und nochmal, sie waren ja auch sehr nah dran, dieses Jahr mal erneut. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, letzte Offseason haben sie schon sehr viel verändert in der Offense. Das hat ihnen dann zugesagt, deswegen waren sie auch im Championship-Game. Ich habe das Gefühl, sie wollen jetzt zu viel. Sie waren wieder sehr nah dran, sie wollen es erzwingen, sie wollen nochmal wieder was ändern. Kann natürlich ganz anders kommen. Mein Hot-Take ist aber, sie ändern sehr viel wieder, was das Personal betrifft, als auch in der Einstellung generell. Und könnten dann vielleicht sogar die Playoffs verpassen, wenn es ganz blöd läuft, wenn sie zu viel ändern. Ich glaube, sie müssten meiner Meinung nach eher stick to the plan und trust the process, wie Nuri Sahin sagen würde. Aber mein Hot Take ist, zu viel Veränderung, zu wenig Chancen dann in der Zukunft.
30. Januar, Flo Hauser schreibt die Buffalo Bills ab, ist dann die neue Bild-Schlagzeile. Das ist ein sehr spicy Hot Take von Flo Hauser. Genauso spicy wie dieser Hot Take von Flo Hauser. Ist die Wagner Big City Edition, Hashtag Kansas City Chiefs. Ihr habt schon die letzten Male ja auch gehört, eine ganz besondere Pizza mit Rinderhackfleisch, nam 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 nam, Jalapenos, scharfen Jalapenos und roten Zwiebeln. Also probiert sie gerne mal die Big City Variante, Hashtag Kansas City Chiefs Edition.
Genau so ist es. Und egal, was die nächste Saison auch für die Bills bringt, ob spicy oder nicht, mit der richtigen Pizza ist man auch in Buffalo vorbereitet.
Die News.
Flo, wir müssen noch ein bisschen was aufrollen. Nicht nur die Championship Games haben stattgefunden, sondern wahnsinnig viele.
Unfassbar viele.
Trainerentscheidungen, Koordinatorenentscheidungen. Deswegen verlieren wir gar nicht viel Zeit. Noch ein kurzer Nachtrag. Ben Johnson haben wir schon angesprochen. Da sind jetzt auch seine Koordinatoren, bestätigt. Ist jetzt auf der defensiven Seite keine Überraschung. Dennis Allen zum dritten Mal als Defensive Coordinator. Lange ja bei den Saints. Erst Defensive Coordinator, dann Head Coach. Hat man ja schon ein bisschen angesprochen, dass der heiße Kandidat ist.
Ja, genau. Also das war eigentlich schon abzusehen, auch letzte Woche schon. Und einen neuen Offensive Coordinator haben sie jetzt auch mit Declan Doyle.
Spannend.
Der war Tight End Coach bei den Denver Broncos tatsächlich. Kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Die Tight Ends wurden ganz gut eingesetzt, finde ich, bei Bo Nix und dem Sean Payton Stuff. Auch
der ist Jahrgang 96.
Ja, das ist krass. Der ist jetzt 5. Das ist immer so im Kopf. aber die wurden, glaube ich, im Scheme von Sean Payton und so, ist es echt spannend. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie das ein Stück weit adaptieren und mit Ben Johnson und zwei Titans-Dingern und sowas bei den Lions ja auch. Könnte, glaube ich, ganz gut passen.
Ben Johnson wird der offensive Playcaller sein, das wird die wichtige Nachricht sein, aber Declan Doyle darf sich da dann vielleicht entwickeln, um dann vielleicht auch mal für größere Aufgaben herzuhalten. Aber als ich es gelesen habe, Jahrgang 96, dachte ich, um Gottes Willen, A, bin ich alt und B, was ist los mit denen?
Tja, so ist das, Christoph. Wir gehen schon auf die 40 zu. Einer, der auch wirklich alt ist tatsächlich allerdings, wenn er selber nicht hört.
Der ist 96.
Der ist 96 fast. Spaß beiseite. Pete Carroll, 73 müsste jetzt, glaube ich, sein. Ich habe letzte Woche fälschlicherweise 77 gesagt. Da geht es mir ähnlich wie den neuen GM John Spytek bei den Las Vegas Raiders. Haben sie die Position ja auch neu besetzt, der gesagt hat, 75 Jahre. Pete Carroll hat auf der PK gesagt, redest du über mich? Und eigentlich ganz witzig, der bringt frischen Wind rein. Ich habe schon mal gesagt, dass ich den unfassbar schätze auf so seine Erfolge. Der ist so lange dabei, der ist mit allen Wassern gewaschen, der ist ein Menschenfänger, der ist genau der Richtige für die Las Vegas Raiders, glaube ich, ein Stück weit. Und mit neuem GM und diesem neuen Ownership mit Tom Brady im Hintergrund, der als Quarterback-Guru damit aussuchen soll, sind das sehr, sehr positive Nachrichten für die Las Vegas Raiders. Vielleicht bin ich aber schon wieder zu befangen, weil ich es einfach cool finde, dass der wieder da ist.
Ja, Brady gegen den ewigen Rivalen eigentlich auf der Trainerposition. Stimmt. Mit den Seahawks. Du hast kurz angesprochen, der GM, John Spytek, der war Assistant GM bei den Bucks. Bucks und Brady war doch auch was, also liegt auch relativ nahe, dass man sich da jemand holt. Und noch ganz kurz zu Pete Carroll, ich glaube, über ihn brauchen wir nicht so viel reden, dass der Qualitäten hat und einfach ein cooler Typ ist. Das haben wir in München ja auch hautnah erleben dürfen. Der wird am 15. September 2025 74 Jahre alt. Also zu Saisonbeginn wird er dann der älteste Headcoach aller Zeiten sein. Romeo Crennel war 73 Jahre und 199 Tage. Das wird Pete Carroll knacken dann. im September. Ich freue mich. Ich gehe davon aus, dass er nicht vorher schon entlassen wird.
Nein, hoffentlich nicht. Aber gut, bei den Raiders weiß man nie, aber
stimmt.
Ich freue mich sehr auf diese vielleicht ja Ära unter Pete Carroll. Ein anderes Thema, was uns alle sehr überrascht hat oder auch nicht
jetzt
gefreut hat, ist das Liam Cohen-Chaos. Das haben wir auch am Wochenende in unseren Sendungen schon besprochen. Vielleicht mal kurz zusammengefasst und dann gerne deine Meinung dazu. Erst hat er sich aus der Jacksonville Jaguars Headcoach-Debatte selber rausgenommen, hat er da keine Lust mehr drauf, in Anführungsstrichen, beziehungsweise sich nicht einigen können. Dann haben die Jacks ihren General Manager Trent Baalke entlassen. Zeitgleich haben die Tampa Bay Buccaneers, sein Team, wo er letzte Saison bereits Offensive Coordinator war, einen neuen fetten Vertrag zur Verlängerung angeboten. Er wäre der teuerste Coordinator der Liga geworden, hat sich dann aber plötzlich nicht mehr gemeldet, er hat sie geghostet.
Muss man dazu sagen, die Bedingung war auch, du bekommst einen neuen Vertrag, wenn dieses Headcoach-Thema jetzt durch ist.
Genau, was er eigentlich theoretisch eher vorher schon ad acta gelegt hatte.
Genau.
Ne? Und deswegen ist es nochmal kurioser. Stimmt, guter Einschub. Er hat sich dann nicht mehr gemeldet. Plötzlich wurde er als Headcoach bei den Jacksonville Jaguars vermeldet, in Absprache mit dem Owner Shad Khan, der ihm zugesagt hat, du darfst auch bei einem neuen GM mitsprechen. Also offensichtlich ist das Zünglein an der Waage der GM Trent Baalke gewesen. Trotzdem komisches Verhalten und wir strahlen das Ding ja hier am Donnerstag aus. Vielleicht habt ihr auch die Antritts-PK gesehen, Christoph, die war ja auch irgendwie
die war
merkwürdig.
Auch kurios. Also ich muss ehrlich mal sagen, auch noch dieser PK-Wied, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Liam Cohen ein guter Headcoach wird. Also ich habe allergrößten Respekt als Offensive-Coordinator. Ich fand mega, das ist es glaube ich ein paar Mal schon bei uns beiden rausgekommen dieses Jahr, dass uns das richtig gefallen hat. Als Headcoach erstmal, wie er sich so ein bisschen gegeben hat und ich erwarte von einem Headcoach dann eigentlich schon, dass er sich da so einigermaßen, wie formuliere ich das jetzt, sauber verhält. Und das war nicht hundertprozentig sauber. Auf der anderen Seite, Baalke war halt noch mit dabei und keiner in dieser Liga wollte mit Baalke zusammenarbeiten, wenn der GM ist. Dass er dann entlassen wird, dass sich da eine neue Chance auftut, das kann ich verstehen, wenn du A, Ben Johnson Geld bekommen sollst und B, eben volle Macht und mit dabei bist bei der Auswahl vom GM. Also das ist ja optimal für dich als Headcoach. Das verstehe ich dann schon, dass du sagst, das würde ich jetzt doch gerne machen. Wie er es mit den Bucks gelöst hat, dass die ein bisschen pisst sind, kann ich auch nachvollziehen. Aber mein Gott, man soll es jetzt auch nicht übertreiben. Ich glaube, die Buccaneers haben in der Vergangenheit auch nicht immer alles perfekt gelöst.
Weil du es vorhin auch schon mal gesagt hast mit Bildschlagzeile, das wäre Liam Cohen streikt sich weg, wenn man es auf die Bundesliga adaptieren würde oder so. Naja, aber gut. Ich bin gespannt, was da kommt. Die Jacksonville Jaguars-Fans sind noch sehr zurückhaltend. Ich habe mit ein paar gesprochen, die sagen genau das Gleiche wie du.
Max Nikus ist Jaguars-Fan.
Nein, das sehe ich nicht. Der nicht, nein. Ich glaube, der hat gar kein Team. Müssen wir mal fragen. Der hat kein eigenes Team. Deswegen, genau das unterstrichen, was du gesagt hast, sagen auch die Jaguars-Fans.
Dann lass uns weitermachen, oder? Zu einer anderen, auch interessanten Headcoach-Entscheidung. Das war dann, lass mich kurz überlegen, das vorletzte Team, das noch eingebraucht hat. Nur die Saints fehlen dann noch mit neuem Headcoach. Also wir nehmen Mittwoch Nachmittag auf. Bis dahin gab es noch keinen neuen Saints-Headcoach. Kommen wir zu den Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer.
Ja.
Das hätte ich vor ein paar Wochen nicht für möglich gehalten. Der war die letzten zwei Jahre Offensive-Coordinator von den Cowboys, also unterm nicht gefeuerten Mike McCarthy, sondern nicht verlängerten Mike McCarthy. Und auch da fand ich die PK von Jerry Jones hochinteressant. Ich sag's jetzt mal im Originalzitat, wie er es gesagt hat, um da nichts falsch zu machen. This is as big as a risk as you can take. No head coaching experience. Das habe ich gelesen und mir dann gedacht, und warum nimmst du ihn dann?
Und weißt du, was jetzt von mir dazu kommt? Ich, für alle, die uns sehen können, ich schlag mir die Hände vors Gesicht. Mein erster Gedanke war, okay, Offensive Coordinator, cool, interne Lösung, finde ich eigentlich immer ganz cool, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber der hat halt die letzten, wie lange war jetzt McCarthy da? 4 Jahre? 5?
Nee, war das so lang sogar? Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich schau mal nach, überleg
ich
du weiter.
Ich meine schon. Aber der hat ja nie Playcalling gemacht. Und wenn dann nur mal einmal in der Saison, glaube ich, aber der hat ja die letzten 2 Jahre auf jeden Fall kein Playcalling gemacht. Dazu keine Headcoach-Erfahrung. Ich hatte genau den gleichen Gedanken wie Jerry Jones.
5 Jahre, Mike McCarthy.
Siehst du?
Wow, sag ich das habe ich aber schnell verdrängt.
Ja, doch, weil ich hatte im Kopf 5 Jahre ein Playoff-Sieg. Das war, glaube ich, die Bilanz.
Ah, ja, okay.
Er war kein Playcaller als Offensive Coordinator. So. Und er hat keine Headcoach-Erfahrung. Und ich finde es halt auch irgendwie komisch. Ich mag interne Lösungen und da gibt's ja auch Beispiele wie bei den Ravens mit DC, Jung und so, alles cool. Aber zum Headcoach ist es dann doch nochmal ein anderer Schritt. Ich find's mega strange und bin da bei Jerry Jones, nur ich bin halt nicht der Owner der Cowboys. Also
ich wünsche da Brian Schottenheimer, ich meine, er kommt aus einer Dynastie mit Marty Schottenheimer, der leider verstorbene Papa von Brian Schottenheimer, der lange, lange in der NFL als Headcoach war. Ich wünsche ihm alles Glück, das ist nicht der leichteste Job und vielleicht hat er sich's doch einfach verdient, da war man nicht dabei, deswegen alles gut. Ich finde aber die Aussage von Jerry Jones schon absoluter Schwachsinn, also es ist ein riesiges Risiko, der hat keine Headcoach-Erfahrung. Ja, warum nimmst du ihn dann, wenn das für dich ein Risiko ist?
Ja.
Also, das ist ja völliger Nonsens.
Aber sie haben jemanden mit Headcoach-Erfahrung jetzt auch dazu geholt. Ganz frisch als Defensive Coordinator Matt Eberflus. Vielleicht ist das ja dann in ein paar Monaten der Interims-Headcoach der Dallas Cowboys.
Oh, böse. Schau mal, du haust heute Sachen raus, du Menschenskind. Ja, aber ja, das ist ein guter Pick, guter Defensive Coordinator. Als Head Coach hat es nicht funktioniert bei den Bears, aber als DC, auch die Bears-Defensive war ja wirklich gut. Finde ich ein gutes Hiring
von den Cowboys. Ich glaube, damit fahren sie gut, wenn sich Eberflus wirklich auf dieses Thema wieder konzentrieren kann und nicht den ganzen anderen Kram machen muss. Ja. Denn was bei Head Coaches ja dazukommt, ist Medientermine, ganz viel anderen Kram, alles im Blick halten. Und da muss man auch sagen, da muss sich Schottenheimer natürlich beweisen. Matt Eberflus hat das nicht so richtig hinbekommen. Wir sagen das ganz oft. Es gibt gute Coordinator und eben keine guten Head Coaches. Und dementsprechend, ja, muss man da abwarten. Und das trifft ja auch bei den Patriots zu, haben wir letzte Woche gesprochen, Josh McDaniels, der zurück als OC ist, und als Headcoach hat es ja eben auch nicht funktioniert. Also das gibt's halt immer wieder. Es ist aber auf eine sehr interessante Konstellation und Aussage, die da bei den Cowboys getroffen wurde, ja.
Also die Cowboys sind ein Pulverfass und jetzt geht einer noch mit einem Streichholz rein. Das ist spannend. Also da freue ich mich sehr, was bei den Cowboys passiert.
So ist es,
ja. Du hast die Patriots gerade schon angesprochen. Wir haben es letzte Woche ja schon mehr oder weniger eigentlich als fix verkündet. Jetzt ist auch tatsächlich fix. Josh McDaniels, du hast gerade schon gesagt, ist neuer Offensive Coordinator. Terrell Williams ist neuer Defensive Coordinator. Haben wir letzte Woche schon so ein bisschen besprochen. Deswegen können wir es jetzt ganz schnell machen und eben als bestätigt durchgeben. Dann haben die Cincinnati Bengals auch einen neuen Defensive Coordinator gefunden. Finde ich sehr, sehr spannend. Al Golden, der war schon von 2020 bis 2021 Linebackers Coach bei den Bengals und dann nach Notre Dame gewechselt für, was sind es dann, drei Jahre? Da war letztes Jahr Defensive Coordinator und die Familie, und jetzt ist das Spannende, die ist in Cincinnati geblieben. Also erst dann nach Notre Dame, die Familie ist geblieben, das Haus hat man behalten, die sind nicht mehr zur Uni gekommen und der wohnt da quasi an der Seite von Zach Taylor. Also quasi, die mussten nur doch wieder zusammenfinden.
Ja, das ist doch cool. Vielleicht haben sie es über den Zaun den Deal ausgemacht.
Einfach über den Zaun, der Handshake.
Genau, aber finde ich toll, auch da eine Verbundenheit, und ich glaube, das ist für mich oft der richtige Weg. Du hast jemanden, den kennst du schon, den kennst du vielleicht sogar sehr gut, und er durfte sich jetzt beweisen im College, und ich finde es immer cool, dieser College-Schritt dann zurück in die NFL, finde ich eine sehr spannende Personalie, ja, definitiv, genau. Und sie brauchen da ja auch frischen Wind, da müssen
wir auch. Ja, das war jetzt auch nötig für Lou Anarumo, der bei den Colts jetzt ist und mit Notre Dame eine der besten College-Defenses entwickelt. Mal schauen, ob er das bei den Bengals auch hinbekommt. Ist eine schwierige Aufgabe, aber einer mit Stallgeruch schadet, glaube ich, bei den Bengals nicht ganz.
So ist es. Dann haben wir noch eine Entlassung bei den Houston Texans auf der Koordinatorenposition. Bobby Slowick, der Offensive Coordinator, ist nicht mehr dabei, als auch der Offensive Line Coach Chris Strausser. Das sind ja genau die zwei Problematiken in dem zweiten Jahr nach der Rookie-Saison, Sensationssaison von CJ Stroud, dass dieses Jahr gar nicht mehr funktioniert. Oder das gar nicht mehr, aber nicht gut funktioniert. Sie sind in die Playoffs gekommen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend wird man sich da neu aufstellen. Gibt es jetzt aber noch nichts, was man vermelden kann, wer das übernehmen wird.
Ja, Bobby Slowick, das ist tief gefallen. Letztes Jahr noch Headcoach-Kandidat, der große Durchstarter mit einer geilen Offense. Dieses Jahr der große Verlierer. Und könnte man vorstellen, dass er erstmal ohne Job bleibt. Texans haben wohl die Augen in alle Richtungen offen für die Nachfolge, aber gibt's noch nichts zu vermelden.
War übrigens auch nominiert letztes Jahr als Assistant Coach of the Year, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das kann schon sein. Er hat auch einen guten Job gemacht letztes Jahr, aber dieses Jahr ist alles in sich zusammengefallen. Ich weiß auch nicht.
Darum geht's ja heute auch noch dann später gleich. Deswegen wollte ich das nochmal einschieben. Mach mal weiter mit den Lions, oder?
Ja. Die haben nachbesetzt.
Genau.
Calvin Shepard ist der neue Defensive Coordinator, der Nachfolger von Aaron Glenn. Ist auch erst 37 Jahre alt, also auch eine junge Lösung. Seit 2021 ist er schon bei den Lions, war jetzt 22 bis 24 auch da Linebackers Coach und ist ein Mann von Dan Campbell, und ich glaube, die Defensive wird sich jetzt nicht großartig verändern müssen.
Ja, das glaube ich auch. Der weiß, glaube ich, was er zu tun hat. Auf der offensiven Seite Ben Johnson ja weg, der ist zu den Bears gegangen. John Morton ist der neue Offensive Coordinator, der war Passing Game Coordinator. Also das ist ja immer einer, der dann damit nicht die Plays callt, aber sich da was überlegt, was die Schemes und so betrifft. Bei den Denver Broncos, das heißt, die Broncos verlieren ihren Passing Game Coordinator als auch ihren Tight End Coach, der ja bei den Bears OC wird. Das wird auch nochmal spannend zu beobachten sein. Grundsätzlich kann ich nicht viel zu John Morton sagen, wie der dann bei den Lions reinpasst, aber ich glaube, es tut ihnen gut, nicht alles aus den eigenen Reihen zu besetzen, sondern da eben jemanden dazu zu holen.
Wobei man sagen, der war vor 2 Jahren Offensive Assistant bei den Lions.
Der war bei Dan Campbell schon mal im
Staff. Also war da mal mit dabei und war 2017 Offensive Coordinator bei den Jets. Das war jetzt kein gutes Jahr, da waren sie Platz 28, was die Offense anbelangt. Da hieß der Quarterback aber auch Josh McCown, und ich will jetzt gar nicht auf Josh McCown draufhauen, aber es war jetzt nicht die potenteste
Offensive. Ja gut, bei den Offensive. Jets kannst du jedes Jahr nennen, als das war nicht gut gelaufen.
Stimmt
das
allerdings. Dan Campbell war es wohl wichtig, dass einer das Detroit-System kennt, das Offensive. Da wird sich, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel verändern, weil warum sollte sich großartig was verändern? Das Personal wird mehr oder weniger gleich bleiben.
Ja.
Dementsprechend, ja, sind es die zwei neuen. Ich gehe davon aus, dass sich da nicht so viel tut. Die DNA wird dieselbe bleiben bei den Detroit Lions. Ich erwarte jetzt keine Revolution im Spielsystem.
Ja, genau. Und ich meine halt damit, dass er trotzdem was Neues mitbringt,
was anders weil
er
hatte,
was,
ja.
anderes, was anderes gemacht hat. Und ich glaube, dass Sean Payton dann darin gelernt zu haben, ist auch nicht so verkehrt. Also dementsprechend.
War ja auch sehr, sehr positiv mit Bonix da, definitiv.
Absolut richtig. Dann haben wir noch eine ja, wie nennt man das? Eine Rückkehr-Feelgood-Story. Darf man das so sagen? Freuen sich die Fans eigentlich darüber, dass er wieder da ist?
Ich glaube schon.
Schon?
Ja. Ja, ja, ja.
Robert Saleh ist zurück bei den San Francisco 49ers, wieder als Defensive Coordinator. Hatte den Posten ja schon mal inne, ist dann gewechselt zu den Jets als Head Coach. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Und jetzt ist er wieder da und ich finde es halt sehr spannend, das haben wir ja auch gesagt, nach der Regular Season, was sich bei den Niners generell im Personal tun wird, sollte das Roster so zusammenbleiben, wie es aktuell ist. Mit Saleh wieder, glaube ich, wird es da gar keine Probleme geben, dann wird es wieder eine sehr, sehr gute Defense werden. Sollte sich aber dann doch ein bisschen mehr verändern, als wir alle vielleicht damit rechnen, dann wird das trotzdem sehr spannend. Aber er ist ein sehr, sehr guter DC und vielleicht hat es zum Headcoach-Posten einfach nicht gereicht, das muss man dann ehrlicherweise sagen.
Ja genau, der war ja noch ein Kandidat bei den Jaguars, das war durch Liam Cohen dann hinfällig und ich glaube, dann hat er auch gemerkt, Mensch, nee, dann gehe ich wieder heim zu Kyle Shanahan, das hat wunderbar funktioniert. Das war, glaube ich, die Wunschlösung bei den Niners, die hatten danach noch DeMeco Ryans, mit dem hat es gut funktioniert, dann ist er zu den Texans gegangen und dann war es mit Steve Wilks und Nick Sorensen nicht wirklich gut besetzt auf der Position, da haben sie das Potenzial nicht ausgeschöpft. Aber ich gebe dir recht, es wird ganz spannend. Unter anderem Unrestricted Free Agents sind zum Beispiel Greenlaw, Hargrave, Hufanga, Ward. Und ich glaube nicht, dass alle zurückkommen. Also Hargrave hieß ja schon, dass er wahrscheinlich geht. Ward hieß es auch schon mal in der Saison, dass das schwierig wird. Hufanga, Greenlaw, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein neuer Vertrag dann unterzeichnet wird. Aber ja, mit Saleh hast du, glaube ich, genau den richtigen Mann, den du brauchst jetzt in San Francisco.
Ja,
weil er auch alles kennt.
Wird vielleicht nochmal ein eigenes Thema dann für die Offseason. Da der Hinweis vielleicht in unserem Newspart. Wir werden auch die Offseason weiter für euch da sein. Das ist vielleicht gar nicht mal so unspannend.
Genau, Seahawks, neuer Offensive Coordinator, Clint Kubiak. Letztes Jahr ja super durchgestartet für 2-3 Spiele bei den Saints. Dann gab es Verletzungen, dann gab es Formkrisen. Aber was man festhalten kann, wird ein neuer Stil sein bei den Seahawks in Seattle. Und ich finde, mein erstes Gefühl ist sehr positiv, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das könnte hinhauen, weil ich dann die Hoffnung habe, dass das Laufspiel einfach besser funktioniert als unter Ryan Grubb.
Das haben wir ja immer wieder gesagt, auch wenn die Spieler selbst sagen, wir können beides, wenn wir 40 Mal laufen müssen, da sage ich immer wieder gerne was, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, bin ich doof?
Max Nikou?
Nee, Tyler Lockett gesagt hat am Anfang der Saison in unseren Previews, wenn wir 40 Mal laufen müssen, dann laufen wir halt 40 Mal, wenn wir 40 Mal passen müssen, dann machen wir das, wir können beides. Am Ende kam jetzt heraus nach der Saison, sie können es eben nicht und da habe ich ja immer gesagt, zwischen den Zeilen war das für mich immer so das Gefühl, uns fehlt ein Stück weit eine Philosophie, eine DNA, worauf setzen wir wirklich? Wenn ein Team beides kann, ist es nie schlecht, aber wenn ich jetzt um dem Max Nikou zu bleiben, zu einem rumänischen Restaurant gehe und da stehen drauf, ich kann Pizza, Spaghetti, was weiß ich, Meeresfrüchte, Döner und sonst was. Also wenn die alle Spezialitäten aus allen Ländern können, dann kann es kein gutes Restaurant sein. Und da, so hatte ich das Gefühl auch bei den Seahawks. So
das war die wildeste Analogie, die ich jemals gehört habe, aber vielleicht auch die passendste.
Ja, aber da habe ich recht, absolut recht.
Also bei Grubb war es natürlich Pass-Heavy, das wird, glaube ich, anders ausschauen mit
muss
Kubiak muss auch. Ich glaube, da wird es auch mehr Designed Runs geben. Geno Smith nicht so viel aus Shotgun, mehr an der Center. Ich freue mich drauf, das zu sehen, weil ich glaube, das ist passiger. Mike McDonald hat es ja gesagt, mit Grubb, das hat jetzt einfach nicht gepasst von der Philosophie her. Mit Kubiak, glaube ich, passt besser.
Ja, genau so sieht's aus. Und weiß ich nicht, ob wir das noch machen wollen. Nur als
eine ganz schnelle, genau.
New York Jets haben einen neuen GM mit Darren Mogi. Der war vorher Assistant GM bei Denver. Denver verliert einiges an Personal. Das kann man an der Stelle schon mal festhalten.
Jets noch ganz kurz. Aaron Glenn wird nicht der defensive Playcaller sein, hat er gesagt. Mhm. Und es kann gut sein, dass Aaron Rodgers zurückkommt. Und damit möchte ich das Thema jetzt auch beenden.
Ja, kümmern wir uns lieber um Awards. Da ist Aaron Rodgers ja leider dieses Jahr weit entfernt.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
So, dann kommen wir jetzt zur Award-Vergabe, denn es gibt die finalen Nominierten und da haben wir uns einen Gast dazu eingeladen. Nicht nur ist er, wie er sagt, unsere Urlaubsvertretung bei der NFL Endzone als Moderator und Host, sondern ein anerkannter DAZN-Experte und Kommentator in der NFL, Serie A, Fußball, überall eigentlich am Start, auch Bundesliga. Mario Rieker, wir grüßen dich recht herzlich. Schön, dass du mit uns durch die Awards der NFL fliegst.
Wow, Flo, alles gesagt, ohne rot zu werden. Wow, Pinocchio.
Danke für die Einladung, aber ihr wisst ja deswegen auch, was ihr euch angetan habt. Also ihr kriegt Vintage Endzone, Rieker, viele Emotionen, wenig Inhalt. Aber bevor ihr das jetzt den 25 Yarder ins Field Goal kickt, sage ich selber, also alles wie immer.
Herzlich willkommen, Jake Elliott, der 50-Jahre, Ihnen gehört er. Nee, es gab ja, letzte Woche war es, Flo, korrigier mich, da gab es die Übersicht eben mit den Top 5 bei den Awards, wird dann am Donnerstag in der Woche, glaube ich, auch verliehen. Auf jeden Fall eben dann in New Orleans, wenn Super Bowl Woche ist. Ich glaube, Donnerstag ist es tatsächlich.
Ja, in der Nacht von uns, von Donnerstag auf Freitag, wenn ich mich irre.
Ja, wunderbar. Genau. Und dann wollen wir die Kategorien auch einfach so ein bisschen durchgehen und eben von uns dreien dann jeweils den Sieger abholen. Mario ist quasi der salomonische dritte Part. Wenn es ein Unentschieden ist, darfst du entscheiden, wer es wird. Und das geht natürlich an Roger Goodell auch so weiter.
Ja, ich hätte mal eine Frage. Wisst ihr das eigentlich? Stehen die Sieger jetzt schon oder legen die Sieger vor den Playoffs fest? Weil kann mir doch kein Mensch erzählen, dass man sich nicht doch noch dann eventuell von den Playoffs auch im Unterbewusstsein ein bisschen
beeinflussen lässt. Das ist durch. Das Ding ist durch.
Okay. Ja.
Muss auch, weil genau aus dem Grund. Also die geben es dann halt immer nur in der öffentlichen Warnung erst später bekannt.
Weil das Problem haben wir es ja ein bisschen, ehrlicherweise. Also ich auch.
Der Eindruck der Playoffs, der wird nicht weggehen. Aber ich finde es für uns auch völlig fein, weil am Ende interessiert niemand, was wir gesagt haben in den Staaten. Deswegen, das ist unsere kleine Show für uns drei heute.
So soll's sein. Und für euch da draußen natürlich. Also gerne Feedback da lassen, wie immer. Ne? Auch jetzt mit Mario, wenn der einen von uns beiden in dem wöchentlichen Podcast-Konstrukt ersetzen soll, schreibt es uns gerne und dann versuchen wir das mal anzugehen. Aber lasst uns durch die Awards durchfliegen. Wir wollen mit dem Coach of the Year beginnen. Vielleicht machen wir so, ich lese mal die vor, die nominiert sind, oder soll man machen, wer es für euch wäre?
Sag doch mal die Nominierten, damit wir die offiziellen haben, weil ich habe ein, zwei Kategorien, wo ich jemand anderen habe, sage ich ganz ehrlich.
Sehr gut, sehr gut. Also Coach of the Year nominiert von den Lions Dan Campbell, von den Vikings Kevin O'Connell, von den Broncos Sean Payton, von den Commanders Dan Quinn und von den Kansas City Chiefs Andy Reid. Das sind mal die fünf, die den Titel holen könnten.
Mario, bitte.
Also muss ich doch anfangen.
Ja, der Gast darf natürlich anfangen, das wäre unverschämt. Auch wenn ich jetzt 5 Minuten nicht zuhöre, aber dann...
Finde ich eine sehr schwere Kategorie dieses Jahr. Sind auch viele dabei, denen ich es halt einfach auch gönnen würde. Ne? Also ehrlicherweise, die Vikings besser durch die ganze Saison gegangen, als ich es auch eigentlich gedacht hatte. Dann hast du irgendwie Andy Reid, ich glaube, der gewinnt oder hat schon so viele andere Sachen gewonnen, den würde ich da irgendwie ausklammern.
War der letztes Jahr eigentlich nominiert, weil es ja auch immer bei Andy Reid so die Sache ist, der gewinnt den nie, der ist zwar immer gut, der gewinnt den nie, der holt halt einen Super Bowl.
Ja, genau. Ja, aber das reicht ihm ja dann auch, oder? Da kriegt er Genickringe. Da wird
er keine schlaflosen Nächte deswegen haben.
Sean Payton schon auch bemerkenswert, was er dann auch gerade mit Bo Nix, das ihm, glaube ich, viele so nicht zugetraut hätten, gemacht hat und wieder eine starke Defensive bei den Broncos. Aber ich schwank zwischen Dan Quinn und Dan Campbell, Style-Faktor mit der Kappe in dem Alter bei Dan Quinn. Dan Campbell irgendwie auch einfach angesichts dessen, was er da ist, kontinuierlich aus diesem Losing-Team gemacht hat in Detroit, hätte der da für mich schlussendlich, glaube ich, die Nase vorne.
Okay. Ja, ich finde, dass man, das geht bei mir in eine ähnliche Richtung, weil letztes Jahr hat es Kevin Stefanski ja von den Cleveland Browns bekommen, die ja natürlich in die Playoffs geführt hatte dann auch.
War jetzt nicht so mein Tipp, muss ich zugeben, letztes Jahr.
Aber ich sag dir den Grund, weil viele Verletzungen, Quarterback-Position ständig neu und er hat trotzdem einen Winning-Record hinbekommen und die Jungs in die Playoffs geführt. Und deswegen bin ich total auch eher mehr bei Sean Payton als auch Dan Quinn als Dan Campbell, weil da haben wir es irgendwie alle erwartet, dass sie jetzt diese Saison gut sein werden, dass der in den Jahren davor sehr, sehr viel aufgebaut hat und das auch aufgrund von seiner Arbeit die Lions jetzt so gut sind, wie sie sind. Das ist klar. Aber ich bin jetzt bei der aktuellen nur Regular Season tatsächlich auch eher bei Dan Quinn, der das erste Jahr dort hat, Sean Payton das zweite Jahr bei den Broncos, aber mit einem Rookie. Aber bei den beiden wäre ich. Wen hast du denn?
Ich habe Kevin O'Connell, weil ich das niemals erwartete, dass die Vikings also überhaupt in Richtung Playoffs kommen und dass sie mit einem Record von 14-3 die Regular Season beenden, finde ich beeindruckend mit einem Quarterback, der Sam Darnold heißt. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich finde, alle auf der Liste haben es irgendwo verdient, deswegen sind sie auf der Liste. Mir fehlt zum Beispiel ein Sean McDermott, weil ich bei den Bills das so auch nicht erwartet hätte. Ja, der Eindruck jetzt aus dem Chiefs-Spiel war vom Coaching jetzt nicht der allerbeste, aber der ist ja völlig uninteressant jetzt für das Ranking hier. Ich finde Sean McDermott, ich wüsste jetzt nicht, wen ich rausnehme, muss ich dazu sagen, aber ich finde Sean McDermott hat es für mich auf der Liste eigentlich verdient gehabt, aber Kevin O'Connell bei den Vikings, ich kann keinen anderen nehmen.
Und sind wir dann auch bei Andy Reid vielleicht ein Stück weit mehr, weil die auch viele Veränderungen hatten im Personal, was ich vorhin meinte mit Kevin Stefanski, dass er klar wieder den Super Bowl holt oder dahin kommt,
Das der eine, Award ist aber halt ein bisschen unfair für Coaches, die erfolgreich sind, also richtig erfolgreich sind.
Ja, eben.
Mehrere Zeiten, die Lions jetzt, die Chiefs, du wirst halt eigentlich nie Coach of the Year, weil es eh klar ist, dass du gut bist.
Ja, aber überleg mal, wer bei den Chiefs alles verletzt gewesen ist, ne? Also gerade in der Offensive. Und der hat ja trotzdem, auch wenn die erste Saisonhälfte von der Offense nicht das Beste war, was sie in den letzten Jahren gespielt haben, eben geschafft, dass sie mal wieder ja am Ende eigentlich nur einmal oder eineinhalb Mal verlieren. Also das muss man schon auch zugute heißen.
Dann hätte er vielleicht irgendwie noch ein Award dafür bekommen müssen, wie die Special Teams funktionieren und die Kicker der anderen Mannschaften nicht, etc.
Auch wieder wahr.
Naja, gut. Ja, der holt sich am Ende wieder einen Super Bowl und dann lacht er über die Diskussion, weil ihm das am A-Punkt vorbeigeht dann.
Ja, ja. Ja, okay, spannend. Aber dann haben wir alle, was an den drei anderen, man muss auch dazu sagen, alle Playoffs-Teams ja auch mit 10 oder mehr Siegen. Das gab es ja auch lange nicht. Also deswegen haben die auch alle ihre Berechtigung aus der Regular Season. Kommen wir zu den Assistant Coaches, die dann ja auch vielleicht natürlich eine Rolle oder eine große Rolle gespielt haben. Das wisst ihr ja eh. Nominiert sind da der Buffalo Bills Offensive Coordinator Joe Brady, Eagles Defensive Coordinator Vic Fangio, Detroit Lions Offensive Coordinator Ben Johnson, Detroit Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn und Minnesota Defensive Coordinator Brian Flores. Und da bin ich jetzt echt gespannt, weil ich finde, das ist noch schwerer als bei den Headcoaches, Mario.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
Sagt alle dreimal einfach oder alle beide mit mir eingeschlossen, einfach nur den Namen sagen. Bin ich gespannt, ob wir da irgendwie d'accord sind.
Vic Fangio.
Brian Flores.
Oh, Aaron Glenn.
Ja, aber da sieht man, wie schwer es ist. Also, und Ben Johnson hat jetzt keiner genannt. Auch interessant.
Ja. Also ich finde tatsächlich irgendwie, das Spiel der Eagles hatte zwei Komponenten. Die eine ist ein Mann und die andere ist halt die Defense. Deswegen würde ich...
Sehr gut erklärt, ja.
Ja, deswegen bin ich auf die Wahl gekommen dann im Endeffekt. Simple as that.
Ja, wir haben sie heute auch schon angesprochen in unserem Verlauf bei der Podcast-Sendung im Rückblick bei den Eagles und auch gesagt, diese Defense hat sie vor allen Dingen getragen mit dieser langen Siegesserie auch. Also da bin ich bei dir. Ich habe Brian Flores genommen, einfach nur deshalb, weil das meine These aus Woche 2 unterstützt. Da möchte ich mich erneut selber beweihräuchern.
Ich will diese Woche 2 aus meinem Kopf streichen.
Als ich gesagt habe, diese Vikings-Defense, Leute, die ist so stark und so gut und die werden in die Playoffs kommen. Ich habe endlich mal, Christoph gönnt's mir halt mal, in den ganzen Jahren NFL in Woche 2 eine Overreaction rausgehört und die ist tatsächlich
Ich muss da nochmal reinhören, ob das wirklich... Ja.
Und wenn nicht, erzähle ich es mir selber trotzdem. Und deswegen muss ich schon sagen, also da immer wieder diese verschiedensten Packages und diese Defense, aus denen er wirklich was gemacht hat, sehr, 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 sehr stark und deswegen absolut verdient und für mich der Favorit tatsächlich. Bei dir dann der Defensive Coordinator der Lions und nicht der Offensive Coordinator, der ja so viel Lob bekommt, der Ben Johnson.
Ich mach's ganz kurz, weil ich eigentlich bei Mario bin mit Vic Fangio, weil ich ihn ja vorhin gerade auch in den Himmel gelobt habe und ich finde, der macht einen brutal geilen Job. Aber ich hätte es bei den Lions nicht gedacht nach dem Ausfall von Aiden Hutchinson. Was haben wir da immer gesprochen? Oh, das war sie jetzt, keine Chance. Und dieses Spiel in Woche 18 gegen die Vikings von der Defense der Lions war für mich eigentlich ausschlaggebend, ihn jetzt da zu nehmen, weil das war für mich die beste Defensivleistung in der ganzen Saison. Sie haben es jetzt leider nicht konserviert bekommen in den Playoffs. Aber im Herz ist eigentlich Vic Fangio. Mein Kopf sagt mir Aaron Glenn, weil ich das nach der Hutchinson-Verletzung, sage ich ganz ehrlich, nicht für möglich gehalten hätte.
Mhm. Und Joe Brady, vielleicht kurze 5 Cent von euch dazu, weil wir das ja auch, Christoph und ich, immer mal wieder angesprochen haben, mit dieser Offensive auch nicht erwartbar. Viele haben gesagt, es ist die beste Offense in der Josh Allen-Ära. Wie sieht's da aus, Mario, bei dir? Was ist da dein Gefühl? Hat er schon viel aus dem Team gemacht, obwohl alle gesagt haben, so von den Skillplänen her und so, außer James Cook und Allen ist ja da nicht viel zu holen.
Ja, aber das reicht ja, oder?
Ja.
Ja, das stimmt schon, das ist auch bemerkenswert, aber ich glaube... jetzt irgendwie nur die Überraschung, dass er doch aus dieser Offense so viel rausgeholt hat, reicht für mich jetzt im Vergleich zu den anderen Namen nicht ganz, um ihn dann noch weiter vorne zu haben.
Okay.
Am Ende des Tages haben wir ja 14 Playoff-Teams, wo wir bei allen sagen können, Mensch, das hat aber besser funktioniert oder einigermaßen funktioniert, wie erwartet. Dementsprechend bist du kein Kandidat. Ich bin da genau auch bei Mario. Brady finde ich, haben wir ja auch so letztes Jahr diskutiert, nachdem man Job übernommen hat, Mensch, war das nötig eigentlich, Dorsey entlassen, Brady zu holen? Ja, so wie es jetzt läuft, war es nötig. Und allergrößten Respekt. Aber du hast halt einen Josh Allen.
Ja, genau so ist es. Und ist in dieser Kategorie einer dabei, der dir fehlt, Christoph?
Tatsächlich habe ich mir auch Jesse Minter überlegt von den Chargers. Das ist wie bei den Headcoaches, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich fand Jesse Minter mit den Chargers, Chapeau, geiler Job als Defensive Coordinator. Aber ich würde diese 5 nie rausnehmen wollen.
Nein, natürlich nicht. Meiner, der mir fehlen würde, wäre Steve Spagnuolo. der Defensive Coordinator Guru ja eigentlich.
Da ist aber das Andy Reid Phänomen, wie hat es Chris Jones oft gesagt, wir werden so lange auch gewinnen, weil die anderen quasi zu blöd sind, sich Spagnuolo als Headcoach zu holen. Der hat recht, der liebe Chris Jones.
Ja, wer weiß, was der alles kriegt, ne?
Aber der ist, glaube ich, einfach in Anführungszeichen zu alt, dass du ihn nochmal als Headcoach holst, obwohl es eigentlich lächerlich ist, was der seit Jahren macht. Die Chiefs jubilieren deswegen.
Ich finde, der sieht auch einfach wirklich ein bisschen so aus wie der Typ, der überhaupt nicht damit zurechtkommen würde, wenn er nicht den gleichen Parkplatz auf dem Trainingsgelände hat und irgendwie den gleichen Weg in die Kabine.
Als so. Ein Monk.
Ja, so ein bisschen, ja. So, und einfach so, ja, hat da seine Routinen und so, also nicht negativ gemeint, aber einfach, ich glaube, der passt da halt irgendwie hin und der weiß das selber ganz gut. Das ist ja auch eine Qualität, selber zu wissen, was man wo hat und nicht irgendwie dann das hinzuwerfen.
Muss ich aber auch dazu sagen, der Eindruck, dass der mir fehlt, ist auch der Playoffs geschuldet, weil sie da ja wirklich, das hatten wir heute auch schon als Thema, unfassbar stark nochmal ihre Defense auf den Platz bekommen haben. Kommen wir zum Comeback Player of the Year, das finde ich sehr spannend.
Ja, ich bin auch gespannt.
Bengals Quarterback Joe Burrow, Vikings Quarterback Sam Darnold, Chargers Running Back J.K. Dobbins, Patriots Cornerback Christian Gonzalez, der ist ja noch gar nicht so lange in der Liga, und Bills Safety Damar Hamlin. Wer möchte anfangen?
Soll ich anfangen, weil ich da einen relativ klaren Take habe?
Ja, mach mal.
Ich fand es letztes Jahr wirklich skandalös, dass Damar Hamlin diesen Award nicht bekommen hat. Nichts gegen Joe Flacco, das war schon toll, dass er zurückgekommen ist, aber die Browns Offense hat letztes Jahr schon mit Watson underperformed. Da hättest du irgendeinen Baumstamm reinstellen können, der hätte besser gespielt als ein gewisser Deshaun Watson. Und Joe Flacco hat sie dann die Playoffs noch geführt, aber da gleich Comeback Player of the Year, während der eine ums Leben gerungen hat und dann zurück in die Organisation kommt. Deswegen muss es für mich dieses Jahr Damar Hamlin sein, weil er als Starter jetzt zurückgekommen ist. Alles andere fände ich wieder nahezu skandalös.
Ist er aber nur, also wegen dem würdest du ihn zum Comeback-Player machen, auch wenn er die Statistiken, auch wenn er Starter ist, muss man auch dazu sagen, war er davor ja nicht. Rein sportlich weiß ich nicht, ob es dann so...
Ja, aber gibt es ein größeres Comeback quasi, fast leider die Erde verlassen zu müssen,
richtig,
um dann wieder Football zu spielen, Tackle-Football. Also ich finde das eine sensationelle Leistung, jetzt mal unabhängig, wie er gespielt hat, aber er startet dann schon aus einem Grund, ob die Secondary jetzt so genial war bei den Bills. Aber ich fand es letztes Jahr schon, nochmal, gar nichts gegen Joe Flacco, aber ich glaube, da ging es vielen so, als das dann announced wurde, also hör auf.
Ja, das stimmt.
Mario? Ja, gibt in der christlichen Geschichte nicht so viele, die abfasst, abnippeln und wiederkommen, ne?
Eben. Das im christlichen Staaten.
Ja, ich finde wegen der Story auch, routen meine Augen eigentlich immer die ganze Zeit auf Damar Hamlin. Also ehrlicherweise kann man bei den 5 Nominierten nur aus 4 wählen, weil einer fällt raus. Der Name ist vorhin auch schon mal gefallen, kann ich nicht nehmen.
Also nicht nehmen, jetzt müssen wir mal gucken. Wen haben wir?
Sam Darnold.
Ja. Achso, okay. Ja, okay. Ja.
Dachte schon, haben wir über Burrow schon gesprochen? Über
Naja, mein persönlicher Take ist Woche 17. Alle meine Running Backs sind verletzt und J.K. Dobbins ist auf dem Waiver und er gewinnt mir die Endzone Fantasy League.
Stimmt, du hast das ja gewonnen. Warum laden wir ihn überhaupt ein?
Und damit können wir dich jetzt eigentlich schon zum neuen Jahr dann einladen. Du bist in unserer Fantasy-Folge eigentlich dann.
Stimmt, gesetzt.
Ja. Unser Gast.
Ja. Also J.K. Dobbins, Liebe geht raus, ein Spiel für mich gemacht, aber das war das Wichtigste. Also von daher.
Finde ich schön, dass du den Award auf dich ummünzt. Aus der christlichen Lehre auch genau das Richtige.
Tatsächlich, fernab der Damar Hamlin-Geschichte, wäre das rein von der Geschichte her auch mein Favorit, weil der hat ja auch so zwei schlimmere Verletzungen gehabt in den letzten Jahren. Der war der neue Typ bei den Chargers am Anfang der Saison, unfassbar stark. Dann auch mal wieder kurz verletzt, dann nicht mehr ganz so stark, aber trotzdem hat er ja mit einem Anteil gehabt, dass die Chargers in die Playoffs gekommen sind. Deswegen wäre der aus rein sportlicher Sicht mit den Verletzungen einer, den ich auf jeden Fall nennen würde. Ich hätte auch noch jemand anderen gehabt mit Tim Patrick bei den Lions.
Ich habe heute so einen Skandal. Also ganz ehrlich, letztes Jahr muss ja Damar Hamlin gewinnen. Dieses Jahr ist doch nur Tim Patrick. Das wäre nämlich auch mal, wollte ich auch noch sagen. Wie kann denn der nicht mal auf der Liste sein?
Weil das war so der Moment, wo man irgendwann, ich weiß gar nicht, das muss in irgendeiner Endzone gewesen sein, wo der angefangen hat, Touchdowns zu fangen.
Und ich hatte damals das Spiel gegen die Packers, als er 2 Touchdowns sogar gefangen hat. Und auch die Reaktion von ihm nach, das waren, glaube ich, über 1000 Tage, mal wieder ein Touchdown. Dezember 21. Und dann ist er nicht mehr auf dieser Liste mit drauf. Wollte mich veräppeln.
Vor allem, das war wirklich der Moment, wo ich so, der spielt noch Football?
Ja.
So.
Ja, voll. Ja.
Der hatte Kreuzbandriss, Achillessehnenriss, ging ganz früh mal los mit einer gebrochenen Hand. Da wird er heute noch drüber lachen, dass er sich die Hand mal gebrochen hat. und der ist nicht auf der Liste. Mhm. Boah, finde ich irgendwie, also das sind doch so Comebacks, die man sehen will. Ist, herzlichen Glückwunsch, Joe Burrow, für eine geile Saison. Du hast Ja'Marr Chase.
Ja.
Jetzt also, kommt aber ein Take von mir. Sorry, Mario. Jetzt kommt aber ein Take von mir, weil ich habe auch Tim Patrick, finde ich, einen Skandal. Deswegen habe ich den Namen ja gerade reingeschmissen. Die Problematik ist, zu den Kategorien kommen wir ja gleich noch. Wenn Joe Burrow nicht MVP wird,
muss er Comeback Player
of the Year werden. Nicht Offensive Player of the Year wird. Wird der dann Comeback Player of the Year? Weil mit den, rein sportlich mit den Statistiken ist es der krasseste Spieler in dieser Kategorie. Keine Frage. Die Geschichte für mich aber auch rein sportlich und verletzungshistorisch von den Nominierten wäre J.K. Dobbins. Die Geschichte überhaupt wieder teilzunehmen ist Damar Hamlin. Dass Tim Patrick nicht dabei ist, ist ein Skandal. Das mal zusammenfassend. Aber die Frage, die ich mich stelle, ist, gibst du einem Joe Burrow dann halt einfach diesen Award, weil er die anderen nicht bekommen hat? So. Und dann wird's wieder diskutiert. Also,
ich sag's, wie es ist, ich hasse diesen Award.
Ja, weil du hast ja immer Argumente, die zutreffen können. Und ich finde, dieser Comeback Player of the Year Award ist der einzige, der mit Emotionen wirklich verbunden werden kann.
Aber dann nimm doch auch die Emotionen, oder? Also Joe Flacco war doch letztes Jahr keine, ja, das war ein alter Spieler, der nochmal zurückkommt, aber braucht Joe Flacco diesen Award? Braucht Damar Hamlin diesen Award? Um Gottes Willen, der hat ein neues Leben geschenkt bekommen, ist viel wichtiger, aber du machst doch in den Staaten immer mit so vielen Stories und sowas und dann ist letztes Jahr nicht Damar Hamlin. Sorry, es geht nicht in meinen Kopf rein.
Ja.
Also wie hättest du auch das nochmal vermarkten können? Sie haben es ja auch vermarktet, wenn er auf die Bühne kommt mit seinen Ersthelfern, die Helfer aus dem Krankenhaus und dann gewinnt er diesen blöden Award nicht. Also,
Ja, bin ich bei dir.
Habe ich nicht verstanden.
Also heiß diskutabel, schreibt uns gerne, was ihr meint beim Comeback Player of the Year, weil das ist echt das Gefühl, was ich habe. Der wird immer am meisten diskutiert natürlich. Ja, der
wird nächstes Jahr ausgeklammert bei uns. Das ist viel zu emotional von meiner Seite.
So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir machen mit den Rookies weiter. Auf der offensiven Seite nominiert sind Commanders Quarterback Jaden Daniels, Broncos Quarterback Bo Nix, Giants Wide Receiver Malik Nabers, Jacks Wide Receiver Brian Thomas Jr. und Raiders Tight End Brock Bowers, der, Klammer auf, einige Rekorde gebrochen hat, Klammer zu, deshalb mein Favorit normalerweise.
Ja, bei mir auch so. Aber ich glaube, im Endeffekt gehe ich mit Jaden Daniels. Die Storyline ist auch zu gut für die NFL und alles drumherum. Und diese Comeback-Spiele, die er hatte und auch diese Phase zwischendurch mal, wo alle dachten so, ah, jetzt ist er entzaubert. So ein bisschen. Und dann hat aber bewiesen, dass er unfassbarer Baller ist und, glaube ich, noch über Jahre hinaus sehr viel Spaß bereiten wird, wenn er verletzungsfrei bleibt. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall mit dem Quarterback gehen. Und
ich gehe mit.
Ja, okay. Ja, finde ich schade für Brock Bowers, der nochmal eine Stufe mehr, glaube ich, im Receiving Game als Tight End als Malik Nabers hatte, die da beide, glaube ich, finde ich, eigentlich die Favoriten sein sollten. Aber auch da wird es ein Quarterback Award werden. Die Problematik ist, Jaden Daniels ist nicht beim Offensive Player nominiert. Das ist ja dann immer so ein Kreis. Deswegen hatte ich das auch mit Joe Burrow gerade schon angesprochen. Und dementsprechend wird er dann wahrscheinlich der Offensive Rookie werden. Finde ich schade für Brock Bowers, der jetzt, finde ich, absolut verdient. Aber auch Jaden Daniels hat es natürlich verdient. Der hat ja auch diese ganzen Rookie-Rekorde gebrochen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Auch
Bo Nix hat ja teilweise sogar die besseren Zahlen dann als Jaden Daniels. Aber halt bei Brock Bowers und Malik Nabers haben wir sie eigentlich erwartet. Wenn du vor der Saison schon sagst, ja, die werden diese Rookie-Rekorde brechen, das soll die Leistung nicht schmälern, um Gottes Willen. Aber die Raiders hatten halt keinen anderen, der einen Ball fangen kann. Die Giants hatten keinen anderen Spieler, ob der was kann, auf der offensiven Seite. Und das soll es überhaupt nicht schmälern. Aber deswegen, ich finde auch die Story mit Daniels, der führt die in die Playoffs. Natürlich jetzt auch der Playoff-Eindruck, der ist bei uns natürlich aktuell mit dabei. Ich finde auch, dass die NFC grundsätzlich stärker war als die AFC auf der Platzierung, in denen sie in die Playoffs gekommen sind. Deswegen, es wäre schade, wenn Daniels kein Award bekommen würde für die Saison.
Ja, und bei dem ist ehrlicherweise, muss ich sagen, am wenigsten der Playoff-Eindruck für mich relevant. Irgendwie den hatte ich davor schon ganz weit oben auf der Liste.
Wäre auch mein Kandidat Nummer 1 gewesen,
Mit Brock Bowers und dann so nur, wenn wir auch sagen, wir dürfen hier nach Sympathie gehen, irgendwie Malik Nabers, ich mag die Attitude nicht, die er hat. So, das ist, soll mal noch ein, zwei gute Jahre spielen und soll mal gucken.
Der soll mal noch die Schuhe von den Alten putzen und die Bälle tragen.
So, dann kann er mal. Hey, ich bin jetzt auch schon Mitte 30 durch. Ich fange jetzt auch so an, ne?
Das ist ja absolut richtig.
Deine Schuhe putzen, dann können wir weiterschauen.
Aber ich muss auch sagen, der Playoff-Eindruck von Malik Nabers und Brock Bowers, der ist bei mir jetzt auch nicht hängen geblieben. Deswegen haben sie das dann auch nicht verdient. Spaß beiseite. Also auch da muss ich sagen, wirklich, da macht man eigentlich nichts falsch, aber es wird der Quarterback werden und es wird Jaden Daniels werden, der auch in Woche 9, 10, sage ich jetzt mal, eigentlich schon mit diesen ganzen Rekorden und der Completion Percentage und sowas, da ganz klar den Anspruch angemeldet hat. Auf der defensiven Seite bei den Rookies haben wir zwei Jungs von den LA Rams. Das finde ich sehr cool. Einmal der Defensive Liner Braden Fisk, Linebacker Jared Verse, Dann von den Dolphins Linebacker Chubb Robinson und zwei Jungs von den Eagles, die beiden Cornerbacks, Quinnen Mitchell und Cooper DeJean.
Finde ich mit die schwerste. Ich finde beide defensive Awards, also auch danach gleich bei Defensive Player of the Year. Ich finde, das sind die zwei schwierigsten Awards für mich.
Ja, bei mir auch. Und ich bin bei Jared Verse gelandet, weil...
Dito, ja.
Ja, irgendwie, das waren so zwei, drei Spiele, die mir einfach irgendwie mega hängen geblieben sind, wo er auch so... Ja, wo ich bei ihm auch das Gefühl habe, dass er trotz seines jungen Alters und seiner ersten Saison in der NFL schon tatsächlich auch eine gewisse Führungsrolle schon eingenommen hat auch und da die anderen mitträgt und also muss man auch wirklich sagen, die Rams hinten raus in der Saison hat man sie eh auch gesehen, so dass mit denen immer zu rechnen ist, aber da haben sie schon zwei extrem gute Spieler geholt, aber im Endeffekt waren bei Verse war ich noch irgendwie ein bisschen, ist irgendwas hängen geblieben. Ich kann tatsächlich nicht mal genau das sagen, welche Spieler das waren, aber als ich die fünf Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, es ist der erste, der sozusagen in meinem Kopf fett geschrieben war, einfach wenn ich es mal so visuell darstelle.
Ich bin da auch während des Auswahlprozesses, glaube ich, zwischen allen hin und her gesprungen. Dazu noch Jaron Cooper von den Packers, der mich auch so ab Woche 3 wirklich überzeugt hat, was er gespielt hat da auf Linebacker.
Da gucke ich nochmal nach, ob dich das wirklich überzeugt hat.
Ich habe es nicht öffentlich kundgetan.
Natürlich nicht.
Aber deswegen bin ich tatsächlich auch wegen der Ausgangssituation auf Verse gekommen. Das war der Rookie mit den meisten Pressures. Du könntest auch Fisk einfach nehmen, weil ich es beeindruckend finde bei den Rams nach Aaron Donald. Es konnte nicht einer ersetzen, logischerweise, aber zwei haben es hinbekommen. Ja. Und das ist schon, das habe ich nicht kommen sehen vor der Saison.
Nee, das ist genau mein Take auch. Ich wollte das mit den Pressures gerade sagen. Es gibt bei den Kollegen von ESPN ein 1,5-minütiges Video mit den Most Impactful Plays von Jared Verse. Und wenn ihr das anguckt, dann wisst ihr, ohne die anderen sich anzugucken vielleicht, dann wisst ihr ganz genau Bescheid.
Ja,
ich bin auch bei Verse, genau aus dem Grund. Weil, und dazu kommt auch diese Attitude, die Mario gerade angesprochen hat, gegen die Eagles und ich pfeife auch auf alle und hier die Fans anstacheln und so. Der ist halt wirklich in der Öffentlichkeitswahrnehmung als auch intern, glaube ich, schon als Rookie sehr, sehr weit. Und hat das Gespür dafür, wann brauchen wir was? Brauchen wir eine Arschlocheinstellung? Brauchen wir ein bisschen was Ruhigeres und so? Und alleine dieser Release von ihm, wenn er lossprintet aus der Position heraus, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also ich finde, der hat die Rams dahin gebracht, wo sie auch waren mit seiner Leistung. Die anderen absolut ihre Berechtigung, aber ich bin da auch bei Jared Verse. Ich finde, das ist der klarste Award von allen.
Zum ersten Mal einig, oder?
Ja. Wurde auch mal Zeit. Dann können wir ja weitermachen. Gehen wir zu den Spielern des Jahres, also Offensive Player of the Year machen wir erst. Da haben wir Lamar Jackson, Joe Burrow, Saquon Barkley, Derrick Henry, Ja'Marr Chase. So, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn Joe Burrow nicht MVP oder Offensive Player of the Year wird, wird er Comeback Player of the Year, also den können wir rausnehmen. und bin ich gespannt, was ihr sagt, denn ein paar von denen sind ja auch im MVP-Ranking mit dabei nominiert. Da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen.
Derrick Henry.
Was? Oh, okay.
Okay.
Spannend. Ich sag Saquon Barkley.
Den habe ich noch woanders.
Ja, aber Saquon wird
sehr schön. Defensive Player of the Year, Saquon Barkley.
Ja, aber der, ne, das ist, wenn es den besagten Quarterback Award gibt, dann wird's das wahrscheinlich geben. Ich bin ehrlicherweise so ein bisschen dabei, wenn du die Triple Crown holst, musst du auch Offensive Player of the Year werden. Ja'Marr Chase. So, das ist so mein Gefühl, aber das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich
Chase
nicht
in die Playoffs zum gekommen. Beispiel bei mir gar nicht auf
und natürlich
der
hat der Joe Burrow und bla bla bla, aber was der als, der ist für mich, und das ist ja immer das Thema bei so einem Awards, der MVP zu 50% mit Joe Burrow bei den Bengals. Ohne den wird es nicht laufen. Und
aber wie ist dann Barkley der MVP bei den Eagles? 50%, weil halt die Defense
die
dann
Defense, die Defense, genau. Nee, okay. 45% nur, deswegen wird das bei mir nicht, weil 5% gehen noch auf die O-Line. Aber das ist mein Take. Ja'Marr Chase, Triple Crown König. Also da gibt's eigentlich keinen drumherum reden. Finde ich.
Bei mir ist es so ein bisschen das McCaffrey-Syndrom. Letztes Jahr war für mich auch sehr nah dran am MVP. Hat er dann nicht gewonnen und er durfte nicht ohne Award rausgehen. Und so ist es bei Barkley halt auch. Deswegen, es muss Saquon Barkley werden. Henry ist halt schwierig, weil halt der dann ein oder zweitbeste Run, also nur, er ist der zweitbeste Running Back, also das ist,
Er ist der zweitbeste Running Back und auf einer Position, wo alle irgendwie sagen, wenn da die 3 vorne steht beim Alter, dann bist du kaputt, aber das ist so eine Maschine und hat die Ravens auch so unberechenbar, also unberechenbar gemacht, weil du ja dann trotzdem noch einen Lamar hat, der sein Passspiel verbessert hat, der selber scramblen kann, aber das geht alles nur, wenn du auch so einen dominanten Running Back hast, wie Henry es war. Und ehrlicherweise haben doch viele auch nach dem Trade von den Titans gedacht, ja klar, du bist immer noch ein guter Running Back, aber der wird doch nicht nochmal so heftig wie bei den Titans, und er ist, finde ich, fast noch heftiger geworden.
Ja, der hat ein Pech dieses Jahr, dass alle über Barclay zurecht reden, aber sonst würdest du viel mehr über Derrick Henry sprechen nach der Saison.
Aber eben auch über Lamar Jackson, denn Lamar Jackson hat ja schon zweimal den MVP gewonnen in dieser Saison und spielt eigentlich in vielen Statistiken eine bessere Saison als in diesen MVP-Saisons, die er hatte. Also müssen wir den halt auch wieder mit reinnehmen. Dazu kommt, vielleicht hätten wir erst die Defensive-Spieler nehmen sollen und dann das, dass drei von diesen fünf ja auch im MVP-Ranking dabei sind, im finalen nominierten Kreis. Und dann ist es immer so ein Gefühl, na gut, jetzt ist es da nicht geworden, geben wir es ihm halt da. Das ist für mich echt sehr, sehr schwierig, weil du hast für alle das Argument, am wenigsten bin ich da auch tatsächlich bei Derrick Henry aus dem Grund, man muss fast schon über Lamar Jackson nachdenken auch einfach. Ne? Also was der an Statistiken und Spielen gebracht hat, mit dem Sack raus entgehen und Touchdowns werfen und frühzeitig jubeln, und es war auch schon alles sehr, sehr krass.
Also du meinst, wenn ich taktisch vorgehen wollen würde, wie die NFL, müsste ich jetzt hier Lamar nehmen, damit ich in der anderen Kategorie den anderen nehmen kann.
Zum Beispiel.
Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, und da kann keiner was für, wenn zwei in einer Kategorie nominiert sind von einem Team.
Das meine ich ja. Das kommt auch noch dazu, ja.
Ja. Weil beim MVP zum Beispiel, die Diskussion ja letztes Jahr zwischendurch mal mit Purdy und McCaffrey, ja, wer ist jetzt dann der MVP? Mhm. Wer ist dein Most Valuable Player? Einer muss es ja sein.
Ja. Das ist wie bei uns im Podcast, Mario. Wen würdest du denn als MVP sehen hier beim Endzone der Zone NFL Talk? Christoph oder mich?
Das Outro.
Sehr gut. Gut, wir entlassen dich von dieser Frage und machen auf der defensiven Seite weiter. Da gehen wir durch. Vielleicht hätten wir es andersrum machen sollen. Sorry, mein Fehler. Trotzdem die Nominierten bei Defensive Player of the Year. Cleveland's Miles Garrett, Bengals Trey Hendrickson, Steelers TJ Watt, Eagles Zach Bourne und Broncos Pat Surtain als einziger, der nicht vorne an der Line oder kurz dahinter ist, der ist nämlich in der Secondary beheimatet.
Wie geil wäre das, wenn Zach Bourne Defensive Player of the Year werden würde? Also ich war völlig baff, als ich die Top 5 eben gelesen habe, als diese Mail kam von der NFL dann auch, und da steht da Zach Bourne drin, und dachte ich, wollt ihr mich verarschen, wie geil ist das denn? Weil ich finde, also ich fände die Story überragend, der letztes Jahr noch auf einer anderen Position eigentlich gespielt hat, also nicht drinnen in der Mitte, sondern draußen, also gespielt, wenn er gespielt hat.
Aber ich finde das Comeback-Player, ne?
Eigentlich. Ja, was heißt Comeback? Der war ja gar nicht da. Also von was soll er zurückkommen? Überhaupt, er ist the Rookie of the Year.
Ja.
Nee, die Geschichte fände ich fantastisch. Ich tue mal schwer ein, von den Eagles rauszunehmen, weil diese Unit halt als Ganzes einfach so brutal gut war. Deswegen fände ich total unfair, einen rauszunehmen. Aber ich fand, das war die mit Abstand schwierigste Kategorie.
Ja, geht mir auch so. Und wegen der Unit bei den Eagles geben wir es da ja auch bei dem Assistant Coach of the Year.
Stimmt, ja, der Chef bekommt es dann, ja. Guter Punkt. Hätte ich doch was anderes sagen sollen.
Miles Garrett, einziger bei den Browns, der funktioniert hat, oder? Kann man das so sagen?
Ja. Das kann man so sagen, ja.
Ich tue mich auch extrem schwer. Klar ist, TJ Watt ist immer eine Bank. Pat Surtain natürlich bei den Broncos unter Mr. Payton. So ist es. Und trotzdem bin ich irgendwie bei Trey Hendrickson gelandet, weil ich meine auch irgendwie mich an ein, zwei Spiele erinnern zu können, als er dann gefehlt hat und man dann erst gesehen hat, was fehlt dann.
Mhm. Ja, man muss dazu sagen, bei diesem Award ist es ja oft so ähnlich wie beim MVP Award, das ist ein Quarterback Award, ist es hier ganz oft so, dass es ein Award zwischen Edge-Rushern oder Pass-Rushern an der Line vorne, wer hat die meisten Sacks? Und deswegen ging es ja auch Jahre immer um Miles Garrett oder TJ Watt, egal wie die Browns oder Steelers gefühlt abgeschnitten haben. Ich bin befangen, ich bin immer für Miles Garrett in der Kategorie.
Das kommt jetzt sehr überraschend.
aber Zach Bourne wäre natürlich, glaube ich, die coolste Geschichte. Wenn man auf die Statistiken guckt, müsste man eigentlich einen von den drei nehmen, eben Garrett, Hendrickson oder TJ Watt, wenn man wieder das hernimmt, was die NFL hernimmt, eben als Begründung, ne?
Also Bourne wäre die geilste Geschichte. Ich finde Surtain mal, dass eben aus der Secondary einer wäre, aber es wird Miles Garrett werden, weil der jetzt auch das vierte Jahr in Folge mit mindestens 14-6 als erster NFL-Spieler, das ist so ein bisschen auch untergegangen, wie gut er eigentlich wieder war. 30% Double Teams gegen ihn, das ist sein Career, also noch nie prozentual mehr, wie sagt man da, gedoppelt. Ich bin dann auch bei Miles Garrett, weil es sticht keiner so krass raus. Zach Bourne fände ich mega geil. Ich glaube, dass es Garrett wird. Mhm.
Ja, Zustimmung von allen, die uns nur hören. Auch Mario Hoppala, ist mir was aus der Hand gefallen. Alle nicken und dann kommen wir zu der Kategorie, auf die alle gewartet haben natürlich, nämlich Most Valuable Player, MVP der NFL-Saison. Die Nominierten sind Lamar Jackson, jetzt mit das schon wieder, ich muss es aus der Hand lassen, Entschuldigung.
Das Eiswürfel, da war es aus deinem Cocktail,
oder? Ja, so klingt das wirklich. Ja,
ich trinke Scotch on the Rocks, Leute.
Was soll ich sagen? Uiuiui.
Ich habe hier so einen Deckel von der Flasche, den habe ich, egal. Also, nominiert sind.
Karibik so eine Zone-Tapete hochgezogen und dann hier sein.
nominiert sind Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow, Jared Goff und ein Nicht-Quarterback Saquon Barkley. So, und jetzt Mario,
Mario bitte schön.
Du hast es vorhin schon angeschnitten, wer wird's für dich?
Ich finde, es muss dieses Jahr mal eine andere Position als ein Quarterback werden. Wenn in so einer Saison, wo Saquon Barkley so eine Spielzeit abreißt und gemeinsam mit der O-Line trotz Jalen Hurts die Eagles so dominant in die Playoffs führt und ja, Playoff-Eindruck, jetzt hat Hurts ein gutes Spiel gemacht, aber der war auch mal weg und der hat auch bestimmt nicht den Impact als Skill-Player auf eine Mannschaft, wie andere Quarterbacks es haben. Und sonst alles klar, das sind auch gute Geschichten und die werden natürlich auch top platziert, aber diese Geschichte, wie in dem einen Spiel Barkley sagt, nee, jetzt lass die Jungen da noch ein paar Yards fressen, wie der sich gibt, wie der auftritt, und wie der immer in jedem Spiel da ist, wenn es irgendwie um was geht, und dann lassen sie ihn in der einen Woche, da Woche 18 auch nicht spielen, dann hätte er nochmal den nächsten Rekord brechen können.
Wenn er den Rekord geknackt hätte, wäre es, glaube ich, dann wäre es heiß geworden mit Barkley.
Dann wäre es vielleicht heiß geworden, aber wer hat das getwittert? War das Barry Sanders, der gemeint hat, man könnte den auch aufsplitten, wie es schon mal war zwischen...
Das habe ich gar nicht gelesen.
Nee.
Das gab schon mal in einer Saison zwischen Favre und...
Kann ich mir die
warte, ich such das
die Awards nicht alle merken.
Ich suche das raus, während ihr...
ich wollte eigentlich eine Nachfrage an dich stellen vielleicht, aber...
Oder
vielleicht auch einfach in die Runde, dann kannst du nochmal kurz nachgucken. Aber die Nachfrage wäre, ist es für dich klarer, dass es mal ein anderer als ein Quarterback sein muss, als das, was Christoph vorhin schon kurz angesprochen hat, in der Christian McCaffrey-Diskussion letztes Jahr? Waren für dich die Saquon Barkley-Leistungen krasser als die von Christian McCaffrey letztes Jahr? Statistisch, rein vom Laufspiel her, sind sie es ja.
Und letztes Jahr war jetzt kein Quarterback, der, da kommen wir gleich dazu, schon so dominant war wie der ein oder andere.
Das stimmt, das kommt dazu. Das ist wieder schlecht für den Running Back, ja.
Genau, das ist jetzt auch gar nicht wertend gemeint, einfach so für die Einordnung.
Ja, du kannst natürlich auf die Art und Weise rum auch argumentieren. Du hast es ja vorhin auch mit Lamar schon mal gebracht, der eigentlich statistisch gesehen noch besser ist als in seinen eigentlichen MVP-Spielzeiten. Aber... ja, für mich ist es bei Barkley schon ein bisschen eindrucksvoller als bei CMC, ehrlicherweise, weil die 49ers doch auch, also Purdy, nein, nicht so stark wie andere Quarterbacks auch in der letzten Saison gewesen, aber die 49ers hatten insgesamt in der Mischung, finde ich, noch mehr Waffen, als es die Eagles jetzt hatten.
Ja. Das stimmt, da gebe ich dir schon recht, definitiv. Die Frage, die sich halt stellt, ist, und das ist das, was Christoph, glaube ich, meint, wir haben Lamar Jackson statistisch noch einmal besser als, oder in vielen Statistiken, nicht in allen, besser als in den beiden NFL-MVP-Saisons, die er schon in seinem Konto zu stehen hat, aber genau deswegen, weil das schon zweimal geworden ist, wird das vielleicht nicht ein drittes Mal. Und dann haben wir Josh Allen, der für alle der Favorit ist, weil er aus dieser Offensive das gemacht hat, was sie ist. Sie hat die Rushing-Touchdowns. Zumindest, was man so liest, ja. Also jetzt nicht von uns dreien jetzt noch nicht, sondern ich sage jetzt mal generell in der Wahrnehmung mit seinen Rushing-Touchdowns-Rekorden, mit dem Passing-Game, mit generell ist Josh Allen, glaube ich, der ja auch seine beste Saison spielt, mit den wenigsten Turnovern in seiner Karriere. Auch da möchte ich nochmal sagen, da lag ich ein bisschen falsch in der Offseason. Aber weiß nicht, wer dann dein Favorit ist, Christoph, während Mario nochmal nachguckt.
Ich kann es Mario schon auflösen. 97, Brett Favre und natürlich Barry Sanders, wenn er es anspricht.
Ach so, ja klar, logisch.
Macht eigentlich Sinn.
Macht Sinn.
1997, als es gesplittet wurde. Fände ich auch habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht.
Das also erstmal cool, wenn die das machen. Das fände ich
cool. Bin bei dir mit Josh Allen. Ja. Ich will, dass er seine Tränen trocknet mit dem Award als MVP, damit die Bills zumindest irgendwas aus dieser guten Saison mitnehmen. Lamar Jackson hätte es, der war nochmal, finde ich, krass besser als letztes Jahr. Da war, so blöd es klingt, vielleicht die Auswahl nicht so groß wie dieses Jahr. Das klingt jetzt ein bisschen respektlos, den vom letzten Jahr gegenüber.
Nee, aber das ist ja Fakt, also rein statistisch ist,
weil ich glaube, konstanter war Lamar Jackson als Josh Allen. Ich fand aber nochmal die Highs und auch die Lows bei Allen waren ein bisschen mehr. Trotzdem fand ich eben per se die Offense bei den Ravens besser. Ich meine, der hatte, ich glaube, 2 Spiele mit 5 Passing-Touchdowns, Lamar Jackson. Insgesamt dann, glaube ich, 4 Spiele mit mindestens 4 Passing-Touchdowns. Lamar Jackson, einer der schwächsten Pässer, ja, wie es ja immer so schön heißt.
Ja, das können wir auch mal endlich mal alles sein lassen, Leute.
Ja, das können wir, glaube ich, wirklich sein lassen. Aber Josh Allen hatte halt einen Rushing-Touchdown, einen Receiving-Touchdown, einen Passing-Touchdown. Und ich würde es ihm einfach gönnen. Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es Lamar Jackson wird. Ich bin für Allen. Ich glaube, dass es Jackson wird, dass er Back-to-Back MVP wird.
Kurz der Vollständigkeit halber, Barry Sanders hatte da auch geschrieben, we rushed for 2,053 yards in 1979 and they split the MVP between Pratt and I. I hope that do that for Saquon and his line. Kann man natürlich, and his line kann man statistisch betrachten, ja. So, aber prinzipiell ist das natürlich auch ein Aspekt, die O-Line der Eagles, ja, aber er hat dann irgendwie gemeint, das wäre natürlich auch irgendwie eine Anerkennung, glaube ich, so interpretiere ich es, ja. Ist eine Anerkennung für die O-Line auch, wenn der Running Back das bekommt. Und ja, wenn es einer sagt und sich erlauben kann, das so zu tun, dann vielleicht Barry Sanders.
Flo, ja. Kommt das von dir noch, der Joe Burrow-Take?
Das ist die Frage. Das ist die große Frage, weil ich finde, man macht es sich zu einfach zu sagen, ja, wenn sie in die Playoffs gekommen wären, dann hätte er schon da eine gute Berechtigung nochmal.
Nee, aber das ist doch das Argument schlechthin. Du kannst doch nicht sagen.
Nein,
das ist doch völliger Quatsch. Du kannst doch nicht die Playoffs verpassen und dann MVP werden. Also, das finde ich völliger Nonsens.
Aber warum ist denn dann Brock Bowers auch nominiert? Beim Offensive Rookie zum Beispiel. Auch wenn das nicht wird. Aber das ist ja auch.
MVP Award mit dem Offensive Rookie. Du musst da 5 Leute finden für den Award.
Ja, natürlich. Noch mal
hitzig hier hinten raus, das gefällt mir.
Nein, also in der NBA wurde Russell Westbrook damals MVP, als die Oklahoma City Thunder, ich glaube 6. waren sie damals, was eine Riesendiskussion, du musst eigentlich in den Top 3 landen. Und damals war es wirklich so, da ging es darum, weil er ein Triple-Double ja aufgelegt hat im Schnitt, also mehr als 10 Punkte, Rebounds und Assists im Schnitt. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, da waren Rebounds und alle anderen 4 Spieler von OKC sind weggelaufen, damit Russell Westbrook den Rebound bekommt, damit die Zahlen hochgehen. Das war der höchst umstrittenste.
Das hast du letztes Jahr genauso, glaube ich, schon mal gesagt. Glaube ich
letztes
wirklich.
Jahr. Dieses Jahr mal.
Letztes Jahr, oder? Wann ist der MVP geworden?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, genau. Und ich glaube, letztes Jahr hatten wir das auch schon mal.
Aber wer war da dabei, der nicht in den Playoffs war? Das ging um Joe Burrow damals schon. Als wir das in der Saison, glaube ich, diskutiert haben. Weil du kannst nicht in den Playoffs nicht dabei sein und MVP, das geht für mich nicht.
Ja, okay, gut. Dann nicht. Ich sag nur rein statistisch. Ist es halt.
Jetzt sei doch nicht beleidigt.
Nein, für mich ist es ja auch Josh Allen. Ich habe es ja vorhin gesagt. Für mich müsste es wirklich Josh Allen sein, wegen Turnover, MVP-mäßige Leistungen. Alleine des Spiels 3 Passing, 3 Rushing Touchdowns ist halt irre. Und dann wirft er sich noch selber einen hin. So, und aber Joe Burrow hat seine Berechtigung, nominiert zu sein, sagen wir es mal so. Ich hoffe nur nicht, dass die NFL das macht, was ich vorhin gesagt habe, dass der Comic Playoff der hier wird, Leute. Der hat sich halt mal am Knie verletzt, das habe ich auch. Mein Gott.
Am Handgelenk, am Knie, aber
dann müsste Baker Mayfield jedes Jahr der Comeback Player werden. Der hat immer irgendwelche Verletzungen. Deswegen, ich hoffe nur nicht, Worten, dass
Johnny Burkhardt wird Spieler der Bundesliga-Saison, weil Mainz 10. wird, nicht international spielt. So ungefähr ist der Vergleich. Johnny Burkhardt für Mainz Joe Burrow.
Wer ist denn letztes Jahr? Flo Wirtz wahrscheinlich, ne? Mario, du als Bundesliga-Kommentator weißt das bestimmt. Flo Wirtz war bestimmt Spieler der Saison letztes Jahr, oder?
Können wir seine Eltern anrufen oder die Oma Opa.
Weil ich überlegte jetzt nur, wenn es Jamal Musiala war, nee, die sind ja nicht Meister geworden. So, aber egal.
Aber nein, sie sind in den Playoffs gekommen, die Bayern.
Das finden wir noch raus. Oder das haben wir noch rausgefunden, dann, wenn das ausgestrahlt wird. Lassen wir das. Aber ich sag da ganz ehrlich, Joe Burrow.
Den Deckel in Ruhe,
ich weiß. Joe Burrow, ich bin jetzt gestresst. Joe Burrow hat da seine Berechtigung.
Aber
ich bin da schon bei Josh Allen. Also ich glaube.
Ja, ich fände es auch. Josh Allen sollte eine geile Geschichte. Allen wäre eine geile Geschichte. Und bei den anderen, klar, haben die auch ihre Berechtigung. Aber das sind auch meine 2 Favoriten, denen ich es auch gönnen würde.
Über Jared Goff haben wir kein einziges Wort verloren. Traurig eigentlich, ne?
Ja, nee.
Spielen dann doch die Playoff-Eindrücke vielleicht doch noch eine Rolle.
Ja, das stimmt. Aber ich sag nur 100% Passquote in einem Spiel. Auch wenn er mal ein Spiel mit 5 Interceptions hatte. Aber auch diese Offense mit Play-Action und so, das war schon sehr, sehr krass.
Ich schaue jetzt nach, wann Johnny Burkhardt zum letzten Mal 100% Passquote hat.
Ach man, ihr könnt mich mal. Ja, gut. Jetzt sind wir durch. So. Abgesang, Herr Stadler.
Was haben wir nochmal? Barclay, Allen ist dann unsere Auswahl, okay.
Ja, Aber ich fände es cool, wenn sie splitten. Aber meinst du, die splitten das auch zwischen zwei Spielern aus dem nicht gleichen Team? Das finde ich auch interessant. Werden sie nicht machen, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn sie sagen, wir geben es Allen und Barkley, sowas machen sie nicht.
Aber damals war es ja auch nicht das selbe Team. Oder wie?
Nee, wegen der O-Line war das doch vorhin, oder nicht?
Ach so.
Aber ja, egal.
Ja.
Schauen wir mal, bin ich gespannt. Vielleicht splitten sie einfach mal alles. Vielleicht hören die uns zu und denken so, ach, 5 Leute sind zu wenig, wir müssen alle Kategorien aufsplitten.
Wir haben 5 Sieger.
Erster, zweiter, dritter und genau. Teilnahmeurkunde für Platz 4 und 5.
Die NFL-Bundesjugendspiele.
Herrlich.
Ja gut, dann haben wir die Awards durch.
So ist es. Genau, also vielen Dank, Mario, für deine 5 Cent. War sehr unterhaltsam. Und dann schauen wir mal, wer es dann wird. Nächste Woche, dann am Donnerstag, also heute in einer Woche, müsste es dann nach der Veröffentlichung unserer nächsten Folge, ist es dann soweit, dass die Awards vergeben werden. Wir können
es
dann
gar nicht ansprechen, wer es wurde. Ach, das
genau,
ist doof.
Das machen wir dann in der Woche drauf. Und nächste Woche natürlich mit Vollgasblick auf den Super Bowl. Wir halten euch auf dem Laufenden, wer dann noch mit dabei sein wird. Aber da werden wir natürlich über alles sprechen. Und Mario, bevor wir uns verabschieden, dein Take, wer wird es denn machen? Chiefs oder Eagles?
Chiefs.
Das lassen wir unkommentiert stehen.
Das war überzeugend. Danke dir. Danke, Christoph. Hinweis noch, natürlich gibt es auch den Pro Bowl bei uns auf der DAZN-Plattform. Das ist am Sonntag dann soweit um 21 Uhr mit den ganz witzigen Games. Ich finde es eigentlich ganz cool. Mario, wie findest du das, dass es jetzt ein paar Jahre verändert wurde? Ist ein bisschen lustiger geworden einfach alles, ne?
Ist schon ein bisschen unterhaltsamer jetzt, finde ich, auf jeden Fall. Kann man sich auch irgendwie besser mal irgendwie hier das ein oder andere Snippet angucken oder so. Das ist für meine Aufmerksamkeitsspanne perfekt.
Perfekt. So machen wir das. Um dann die Aufmerksamkeit nicht zu sehr zu strapazieren, sind wir jetzt dann also durch. Dann hören wir uns nächste Woche.
Und denkt dran, Super Bowl, gell? Am 9. Februar live auf DAZN ab 23.45 Uhr. Die Woche nach dem Pro Bowl. Dann wissen wir, wie die Chiefs den Threepeat geschafft haben.
So sieht's aus. Also, macht's gut und bis nächste Woche.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.